So, der April ist im Allgemeinen der holprige Monat, vor allem im Besenwagen. Wenn ihr einsteigt, müsst ihr eure Räder gut festhalten, auch die Brillen fallen ganz gerne mal aus den Helmen, wenn wir hinterm Rennen übers Pflaster ballern. Also, Obacht, anschnallen und Gebiss gut festkleben. Ich bin Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Und ich bin Andi Stau.
Und Stoßdämpfer weiterhin von Rafa Custom montiert. Gut, ey Jungs, irgendwie kriege ich in letzter Zeit gar nichts mehr von euch mit so richtig. So die letzten zwei Wochen echt gar nichts mehr gehört. Erzählt mal, was geht ab bei euch? So was, what's new?
Nix. Nix. Was geht ab? Nix.
Nix. Geht ab?
Ja, beim, keine Ahnung, ja, hast ja gute Einleitung gerade gehabt zum April. Typisches Aprilwetter halt zur Zeit, ne? Kann ja nicht mal mehr in meiner Form fallen jetzt hier diese Woche. Sieht schlecht aus.
Ja, aber das ist gut. Ich bin Rolle gefahren.
Das Gute ist, du kannst aber in deine Form auch nicht mehr fallen.
Ja, die kann ja sowieso nicht mehr fallen. Also. Ja, ich habe mir tatsächlich jetzt Überschuhe bestellt im April.
Ich auch. Halt
so. Eigentlich will man jetzt wieder so, ja, so sich auf den Sommer quasi vorbereiten, aber.
Jetzt kann
man sich
nicht
halt
mehr
wieder mit so einem Scheiß beschäftigen.
Hatte ich jetzt schon zweimal die Überlegung letzte Woche, ob ich nochmal Überschuhe oder Übersocken drüber mache, bin ich dann ohne gefahren. War halt noch trocken, war saukalt, aber.
Ja, gut.
Aber konnte ich nicht mehr, habe ich nicht mehr übers Herz gekriegt.
Ich hab mir jetzt auch noch Überschuhe bestellt. Ich habe nach Beinling, Armling, Regenjacke, also alle nach dem gesucht, was man eigentlich so im Oktober macht.
Ja, aber du brauchst das Ganze ja auch.
Ja. Stimmt.
Ja, ja, genau, das war auch so. Ich weiß nicht, können sich vielleicht Leute noch daran erinnern, vor ein paar Tagen war noch richtig schönes Wetter in Deutschland und jetzt hat der April, hat nochmal richtig Bock, scheiße zu sein. Und wir fahren ja am Freitag los, Pepe und ich, da nach Oberstdorf. Und
also ja, deine Deutschland-Durchquerung.
Genau,
ja noch.
Meine Deutschland-Durchquerung. Und das Wetter sieht halt gerade echt sehr bescheiden aus. Also mittlerweile regnet es am Freitag nicht mehr. Aber wir haben jeden Tag Gegenwind. Die ersten zwei Tage sind jeweils 270 und der Wind.
Ach, jetzt sogar 270.
Ja, ja. Der
sehr
Wind.
Schön. Der Wind. Kommt das eigentlich irgendwo live?
Nee, eher auf Instagram. Und der Wind dreht mit uns.
Geil.
Das
ja,
ist
aber
echt hart.
Südwind ist ja warm dann eigentlich.
Ja, also ja, genau. Also Föhn und ja.
Föhn, Mann. Föhn.
Föhn, ja.
Sowas, was du schon lange nicht mehr gebraucht hast.
Ja, genau, das, was ich schon lange nicht mehr gebraucht habe. Ich habe heute Morgen noch extra nochmal frisch nachrasiert. Nee, auf jeden Fall, ich habe zwar immer noch Bock, aber mittlerweile ist auf jeden Fall, wird der Respekt auf meiner Seite auch immer größer.
Ja,
aber ich stelle mir gerade echt nicht so schön vor, 12 Stunden lang in der bei 5 Grad und Regen zu fahren.
Hier ist so Schneesturm heute den ganzen Tag schon, Düsseldorf.
Ja, bei
schon ein paar
auch.
Mal so Schnee auf dem Auto gelegen, komplett weiß.
Ja, zwischendurch kam aber auch immer mal 10 Minuten die Sonne raus. Also
ja.
Das werden dann eure Lichtblicke sein, aber das ist echt auch fast nicht machbar dann, oder? Also
ja, doch.
Vielleicht also, mal so einen Tag, aber 4 Tage am Stück.
Ich habe heute Morgen wieder ja, so eine Motivational Wetter. Speech von Jonas Deichmann gelesen auf einem seiner Posts. Ist alles nur Einstellungssache. So, du
ja,
musst
nee,
einfach unumstößlich davon überzeugt sein, dass du das schaffst, was du vorhast, dann läuft's.
Nee, das bin ich auch und vor allem, das Ding ist ja auch, wenn du halt seine Storys anschaust, dann denkst du, ja gut, so schlimm kann es halt nicht werden und der macht das halt schon seit Monaten. Daher, wenn ich das wohl auf 4 Tage hinbekomme, aber eventuell hat er besseres Equipment.
Besseres Mindset.
Ja, ich glaube, das ist Mindset, glaube ich auch. Also der ist völlig schmerzbefreit, der Typ, glaube ich.
Ja,
also,
vor allem,
der macht okay. Nichts was aus. Aber er sagt ja, das Geheimnis dabei ist, du darfst nicht schwitzen.
Ah.
Ja, aber das Ding ist ja, so langsam möchte ich ja nicht fahren.
Ja, du hast ja noch,
bist
ja noch
zu
Pepe
schnell,
dabei.
Bist du zu schwach.
Ja, genau, und es ist halt auch, und ich hoffe, dass ich nächste Woche auch hier bei der Podcast-Aufnahme dabei sein kann, weil das heißt, dass ich dann schon wieder zurück bin.
Ich wollte das gerade nochmal erklären für die Zuhörer. Wir nehmen so dienstagsabends auf und wenn es halt haarig wird, kann es knapp werden für Fossi.
Dann kann es knapp werden, ja. Aber ich gebe mein Bestes und Pepe auch. Ja. Nee, sonst geht nicht so viel hier in Berlin. Rennen werden abgesagt. So, Gravel-Rennen. Irgendwann hatte ich ja mal einen vollen Kalender im Mai. Mittlerweile ist der leer. Das ist echt hart, ey.
Ja, letzte Woche oder ist jetzt, glaube ich, auch schon fast 2 Wochen her, ne? Da hatte Shimano Geburtstag.
Ja.
100 Jahre alt geworden.
Habe ich auch einen Beitrag
zu. Haben es in 100 Jahren nicht geschafft, eine kabellose Schaltung auf den Markt zu bringen. Deswegen habe ich ja letzte Woche großartigerweise nochmal DI2-Kabel verlegen müssen. Was ein richtiger Abfuck war. Also war natürlich auch ein Fehler meiner Seite, dass ich nicht richtig nachgemessen habe oder einfach davon ausgegangen bin, dass die Kabel, die ich vorher hatte, auch nach wie vor passen würden. Aber der Lenker, den ich jetzt habe, der ist halt ein bisschen länger. Mhm. Ein bisschen länger weg. Deswegen war der eine Kabel ist jetzt ein bisschen auf Spannung, sagen wir mal, verlegt.
Kannst aber, du Gitarre aber, drauf spielen?
Ist ja halt auch so.
Aber es kommt ja gerüchteweise. Sollte ja dieses Jahr noch eine Wireless rauskommen von Shimano.
Ja,
aber ich glaube, werden sie wahrscheinlich auch ins nächste Jahr schieben.
Ich habe auch einen Shimano-Beitrag noch zu leisten. Ich habe nämlich dank Shimano.
Das war jetzt kein Beitrag, sondern eine Beschwerde.
Ja.
Genau.
Und also, ist, deswegen, und ich gratuliere dir jetzt auch hier an der Stelle nicht nochmal nachträglich.
Genau. Und außerdem für die ZuhörerInnen da draußen, das ist keine bezahlte Werbung.
Nee, tatsächlich nicht. Aber ist halt so Alltag, ne? Aber dank Shimano habe ich letzte Woche mein FTP um 26 Watt gesteigert. Ist auch nicht schlecht, oder?
Die Kurbel auf, falsch, auf wie viel denn jetzt?
Die Kurbel falsch gemessen.
Auf 126.
Nee. Ja, kann ich vielleicht gleich noch leaken, aber ich wusste schon so die ganze Zeit, ich bin ja immer dieses Winter-Tarmac gefahren, so als es noch richtig scheiße war. Und dann bin ich wieder auf meinen Standard gewechselt und ich wusste eigentlich schon, vorm Winter hat das irgendwie wenig angezeigt, das Powermeter. Und so, du weißt es ja dann nicht so genau, ne? Du kommst zurück und da steht halt...
Was hast du für ein Powermeter dran?
Ich habe 2 Dura-Ace-Powermeter. Am Tarmac und an der Kreissäge.
Läuft bei dir, Basti.
Ja, ich weiß.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Und dann kommst du zurück, hast dich irgendwie schon angestrengt, so richtig angestrengt und hast so 180 Watt im Schnitt. Und denkst du, eigentlich würde ich jetzt sagen, es waren eher so 20, 30 mehr. Aber weißt es ja nicht. Vielleicht warst du auch einfach scheiße und hast dich nur kacke gefühlt. So. Also bist langsam gefahren und hat sich halt schnell angefühlt, weil es so anstrengend war. Ja, und dann habe ich den brandheißen Tipp bekommen, nachdem ich mich jetzt mehrfach aufgeregt hatte, dass ich vielleicht mal ein Firmware-Update machen sollte, was ich von Anfang an nicht gemacht habe dabei. Das habe ich dann gemacht und jetzt habe ich wieder... Habe ich wieder.
Ey, du bist auf jeden Fall auch kein Digital Native, ne?
Nee.
Also das bei dir. Nee.
Nee, ich bin faul halt auch so. Wenn ich was kaufe, dann muss es einfach funktionieren so.
Ja, also die Sachen sind halt nicht mehr so gut. SRM, das hast du einmal dran gebaut, es hat immer funktioniert. Konntest du mal ein bisschen nachkalibrieren, aber es war auch super einfach.
Hat's immer funktioniert. Kalibrieren konnte ich das ja auch super einfach. Firmware aber das war halt nicht Firmware das Problem.
Staufi, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, was du sagst.
Also nicht.
Ja, auch SR musstest du einschicken für ein Update. Und das
für Batteriewechsel, ja. Nee. Okay, das war vielleicht nicht so geil, aber.
Nee, auch für Updates. Und außerdem hat das auch nicht mehr zu 100% angezeigt. Aber das Gute ist, da gab es halt damals nur ein Gerät und du hast halt darauf vertraut, weil du hast auch keinen Vergleich mit, aber da gibt es ja so viel. Ich werde jetzt ja auch ein paar verschiedene Powermeter mal testen und bin auch gespannt, wie die alle zueinander
GCN
sich unterscheiden Fossi. Vielleicht sogar.
Hä? GCN, Fossi. Powermeter-Test.
Ja, genau, ey. Ja, da kann ich.
Es macht schon dann nochmal mehr Spaß, Fahrrad zu fahren, wenn da wieder 20 Watt mehr draufstehen, übrigens.
Ja.
Das ist dasselbe, aber es ist geiler.
Wie kann man das denn jetzt mit kmh machen? Also, dass da. Bei mir stehen halt immer so viele Watt, aber zu wenig kmh im Verhältnis. Also.
Ja, das kannst du nicht. Da hilft tatsächlich nur Gewicht verlieren, Stoffi.
Ja, aber du hast ja jetzt schon eine Zero-Offset-Stütze gekauft auch und so. Vielleicht geht's ja mal in eine aerodynamische Position.
Gut, dass du ansprichst.
Ey, also
falls jemand da draußen eine 27,2er Sattelstütze hat, also ohne Offset, das heißt also kein Versatz nach hinten, sondern einfach nur gerade, dann kann er sich mal bitte bei mir melden.
Das gibt auf jeden Fall ein bisschen Angebot jetzt, glaube ich.
Ja. Ja, hoffentlich.
Ich konnte mein Vorbau ja auch schon mal tauschen.
Ich bin auch noch eine Antwort schuldig, nämlich diese Sockenmarke da. Und als würde ich Werbung machen, ne? Aber die Leute haben halt gefragt, was der für Socken trägt, Mathieu van der Poel. Das letzte Mal habe ich die Mail nicht gefunden, ich habe sie wieder gefunden. Socke Loen heißt die Firma. Socke Loen. Ich habe nicht geguckt.
Ich dachte, das ist von seinem Bekleidungshersteller-Sponsor.
Sie sehen wahrscheinlich ein Skandal aus.
Ich habe jetzt mal, also diese Aero-Socken, ne? Ich habe ja, also die, ist das bei allen so, dass die nicht halten und die man quasi ankleben muss?
Nee.
Naja, also das ist echt ein heißes Thema. Und zwar, ja, also du, wenn du die produzieren lässt, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Klebern. Also oft jetzt oben, zum Beispiel so wie beim, gibt ja mal manchen Hosen so gummiartig, ja. Das ist genau so. Oder du hast halt andere, dass es oben einfach so ein Stretch drin ist. Ja, also ich glaube, wenn es eine schlechte Socke ist, also auch qualitativ, dann leihen die halt irgendwann aus und dann rutschen die runter. Und wenn die ja nicht noch so ein Ding drin haben, klar, dann funktioniert das nicht. Aber jetzt, was wir uns haben da produzieren lassen, das war eigentlich gut, das hat auch funktioniert und die sind auch nie runtergerutscht.
Ich habe das nämlich jetzt schon öfter mitbekommen, dass sich Fahrer die Socken quasi ankleben. Also die haben so ein Hautklebespray oder geht auch anscheinend mit Haarspray. Und dann sprühen die sich das drauf. Mhm. Auch geil mit Haarspray, so schön die Poren verkleben. Mhm. Und dann packen die sich da die Aerosocken dran.
Ja.
Sachen gibt es heutzutage. Da bin ich echt froh, dass ich sowas nicht mehr mitmachen muss.
Aber ich glaube, dann auch ganz oft werden solche Bekleidungsstücke halt auch einfach falsch gewaschen.
Hast du so ein, hast du ein paar Aerosocken, Andi?
Sorry. Nee.
Ich habe welche.
Nee. Also, weiß ich nicht.
Ich habe ein paar.
Also, meine rutschen nicht.
Habe ich extra, ein paar Fingers crossed, habe ich extra für Berlin-Tour gekauft. Habe ich auch nur da angehabt.
Genau, die wollte ich jetzt auch nennen und die halten halt nicht. Und die sind auch, glaube ich, von dem gleichen Hersteller, wie wir es dann hatten bei LKT damals.
Nee, bin ich noch nicht zugekommen zu der Situation, wo ich dachte, jetzt muss ich ein paar Aerosocken anziehen.
Kann ich mir auch schwer vorstellen bei dir, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde, die sehen ja gar nicht so schlecht aus, ne, aber...
Ja, ich meine, die Situation so kann ich mir schlecht vorstellen. In der du das sagen würdest.
Ja.
Malen wir uns kurz mal den Moment aus, wo Andi Stauf sagt, jetzt brauche ich Aerosocken.
Ja, nächstes Mal, irgendwann, so komme ich einfach so einmal an dir vorbeigefahren mit so in diesem Aero-Tuck. Aero-Tuck mit Aero-Trikot.
War
mit so einem Einteiler.
War heute auch gerade. Ich habe Baskenland gerade geguckt. Ist,
und so ein Giro-Helm mit Visier.
Ja. Brent McNulty ist so mit Unterarmen auf dem Lenker gefahren. Heute.
Echt? Ja, habe ich gesehen auch schon bei Social Media. Aber
wurde er distanziert oder disqualifiziert?
Bin noch nicht dazu gekommen, die Baskenland-Rundfahrt zu gucken.
Ich bin ja Rolle gefahren gerade und da habe ich geguckt.
Ja, könnte Ärger geben.
Dass ich Rolle gefahren bin, ne?
Ja, das sowieso. Da jetzt schon nochmal bitte 100 Schweizer Franken Strafe in unsere Teamkasse. In unsere Autokasse.
Ja, mal gucken. Also ich habe auch noch von anderen Rennen gelesen, dass Supertuck noch konsequent gemacht wurde nach 1. April.
Ja?
Ja.
Wo denn?
Was war denn noch? Ich habe es in irgendeiner Twitter-Gruppe gelesen.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt waren ja gerade in Italien diese UCI-Rennen für U23. Wer soll denn da kontrollieren, ob die da irgendwo dann einen Supertuck runterfahren? Also außer du scheißt jemanden an, aber das ist ja kontrollierbar, ist es halt nicht wirklich, finde ich. Also zumindest nicht in allen Bereichen und hinten auch bei den großen Rennen natürlich noch viel mehr Kommissäre, viel mehr TV-Kameras. Aber sonst, aber gut, das hast du ja auch mit vielen anderen Dingen, ne? Das nicht immer
Dopingkontrollen zum Beispiel.
Hä?
Dopingkontrollen gibt es auch nicht überall.
Ja.
du kannst, sollte man auch nicht machen.
Ja, du kannst ja nicht immer alle erwischen. Ne?
Ja, schönstes Radsportwochenende des Jahres war jetzt.
Ja, ich habe es auch genossen, muss ich sagen.
Ja? Habt ihr, also Flandern-Rundfahrt, habt ihr euch das Männerrennen von Anfang bis Ende gegeben?
Ja.
6,5 Stunden? Ja,
fast,
wirklich?
Fast, ja.
Ich habe zwischendurch,
ich war so ein bisschen unterwegs währenddessen, aber ich hatte das Handy immer laufen dabei.
Okay, krass. Ja, so erwartet man das doch von den Hosts des Radsport-Podcasts auch. Ja, ich habe es tatsächlich heute auch zum größten Teil noch nachgeguckt. Also
ich find's,
gestern ging nicht, aber heute habe ich noch mal...
Aber bevor wir jetzt auf das Rennen kommen, würde ich gerne noch über was anderes reden.
Ja, erzähl.
Na gut, ausnahmsweise.
Ja. Ausnahmsweise, und zwar über, also auch Flandern-Rundfahrt, aber es gibt ja jedes Jahr, ich glaube mittlerweile seit 4 Jahren, diese Doku, wo dann irgendwie Kameras in verschiedenen Autos angebracht werden, von den sportlichen Leitern, sowohl beim Frauen- als auch beim Männerrennen und halt aber auch bei der Kameracrew. Also man kriegt sehr viel so Insight. Das ist alles, glaube ich, auf Holländisch, also auf Flämisch. Aber, ja.
Wer macht das?
Sportsa.
Also belgisches Fernsehen.
Belgisches Fernsehen ist das, oder?
Ja.
Genau, belgisches Fernsehen auf Sportsa.
Also Sportsa ist ja wie Sportschau bei uns.
Genau, ich glaube, die Seite ist sportsa.be, da kann man dann die Doku auch sehen, auch selbst in Deutschland. Ich glaube nicht über Handy, sondern nur über Computer, wie es mir schien. Aber ja, die ist frei verfügbar ohne VPN. Und zwar, also erstmal wieder mega interessant, letzter gewinnt der Mathieu van der Poel und die hatten auch Kameras bei De Koenig im Auto und bei ein bisschen Phoenix, aber auch bei Arge de Serre La Mondiale. Und da, ich weiß, ihr habt es beide noch nicht geschaut, aber ich habe mich während der Doku ganz oft gefragt, warum Leute nach dieser Doku immer noch ihren Job haben. Also so sportliche Leiter vor allen Dingen. Gerade der sportliche Leiter von Arge de Serre, der sitzt da in dem Auto. Also du hast ja immer einen Fahrer, ist ein sportlicher Leiter, und dann der Beifahrer ja auch, der in der Regel dann irgendwie die ganze Zeit über den Funk halt mit den Fahrern kommuniziert. Und der regt sich in dem Auto so dermaßen auf, dass dann Oliver Nasen nicht mitgehen kann, als Van der Poel attackiert, Alaphilippe und Wout van Aert. Und da frage ich mich so, in was für ein, also, ja,
der ärgert sich halt.
Nee, der so richtig, so, also so richtig mit ganz viel Drama und ganz viel Ärger sitzt er in einem Auto, rauft sich irgendwie am Kopf und so und fragt sich, warum fährt, einfach mitfahren und dann danach
gehen doch
ja auch noch ein paar Tage. Ja, und dann denke ich mir, Alter, das ist, da fahren gerade die drei besten Radfahrer dieser Kategorie der Welt los. Ich finde das jetzt, klar, wäre schön, wenn man mitfahren kann, aber man muss so ein bisschen realistisch sein und dann.
Ja, da sind ja schon Emotionen dann dabei.
Ja,
aber gerade bei so einem Rennen.
Aber ich finde, da sollte man als sportlicher Leiter auch in der Kategorie, in der Position schon ein bisschen objektiver sein und vor allen Dingen, weil du kommunizierst auch so mit deinem Sportleiter, ne? Also ich meine, du musst ja sachliche Informationen geben. Und, ja. Und das fand ich halt echt, das fand ich echt richtig krass, wo ich mir dachte, Alter, es kam, war so ein paar Szenen, wo der sich aufgeregt hat und wo ich mir dachte, Alter, was ist eigentlich mit dir los? Also, dass der seinen Job noch hat.
Ja, die Frage nach dem sportlichen Leiter habe ich mir die Tage tatsächlich auch gestellt. So, wie viel Einfluss hat er wirklich auf so ein Ergebnis von einem Rennen? Ne?
Also, ja, aber ich glaube bei De Koenig viel, würde ich sagen. Also auch im Vorfeld die Arbeit.
Ja, aber diese, also bis die quasi reagieren können auch, ne? Du hast die zeitversetzte Aufnahme und so, bis die überhaupt sehen, was passiert, da muss der Fahrer ja selber schon.
Ja,
also ich glaube, so ein Briefing vor dem Rennen und danach ist, glaube ich, relativ egal.
Also würde ich jetzt dagegen sprechen, glaube ich nicht. Aber ich, was ich interessant fand, war zum Beispiel auch, als dann Wout und Mathieu ins Finale gingen, da saß halt Christoph Rothof, also der Manager von Alpecin Phoenix und der Performance Manager, Christoph de Kegel, saßen zusammen im Auto, haben halt echt überlegt, wie er den Sprint fährt, ne? Schnell, langsam, aus welcher Position, da sagt de Kegel, ja, wenn er als zweites antritt, hat er schon eine halbe Sekunde Rückstand, das holt er vielleicht nach der Distanz nicht mehr auf und so. Also war halt voll so geiles Insight. Ich weiß nicht, ob sie ihm diese Information mitgegeben haben, wer den Sprint fahren soll. Das hat man nicht gesehen. Aber das finde ich halt dann schon interessant so. Und das ist natürlich die Aufgabe vom sportlichen Leiter, ne? Aber ich finde schon, dass bei so einem Rennen die sportliche Leitung schon Einfluss haben kann. Gerade bei so einem Team wie De Koenig. Ja, bei Arge de Serre, wo du einen Leader hast, was willst du da machen? Entweder er kann mitgehen oder nicht. Also dann sagst du halt den ganzen Tag, Essen und Trinken nicht vergessen. Jetzt sagst du noch, Jungs, kein Aerotag und nicht Flaschen wegwerfen. Aber
ja, im Radsport ist ein bisschen anders als wie im Fußball zum Beispiel, ne?
Ja, da kannst du halt viel.
So, da wird der Trainer ausgewechselt, wenn die Mannschaft scheiße ist. Und im Radsport werden die Fahrer ausgewechselt, wenn die Mannschaft scheiße ist.
Ja.
Sportliche Leiter ist wie so wie Beamtenstatus.
Ja, genau. Ich meine, da kommen wir auch gleich, wenn wir über die Runde von diesem Jahr sprechen und dann auch über so Transfergerüchte. Weil wir auf dieses Thema
sportlich auch nochmal eingehen. Was mir dazu einfällt, ist so in einer Rundfahrt, jetzt nicht in einem Eintagesrennen, ist noch ein bisschen wichtiger wahrscheinlich, oder? Sportlicher Leiter. Auch die vorherige Beschäftigung mit den Etappen und so. Was kommt auf die Fahrer zu?
Wie gesagt, so ein Briefing, das ist natürlich super wichtig, aber so im Rennen, ob die Mannschaft performt oder nicht, hast du dann, glaube ich, relativ wenig Einfluss, ne? Also klar, so ein paar Sachen kannst du dann nochmal einen Tipp geben, ne? Also, ja, wie fährst du jetzt am besten in den Sprint zum Beispiel bei so einem 1 gegen 1, aber da bist du ja auch dann direkt dahinter.
Mhm.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel noch im Feld bist oder hinter der Gruppe weit zurück, dann hast du ja gar nicht so einen direkten Einblick in das Rennen teilweise. Und naja. Aber ein Sprint immer von vorne fahren, wenn man der Schwächere ist oder sich nicht sicher ist, ob man gewinnt.
Ja, das war jetzt aber, kommen wir auch gleich zu, ich glaube, in diesem Jahr der Fehler von Mathieu, aber kommen wir auch gleich zu.
Ja, dieses Jahr war einfach nicht mehr genügend Saft da.
Kommen wir gleich zu. Wenn man sich den letzten Kilometer bei Strava anguckt und analysiert, dann sieht man, was was auch mit der Grund ist, weshalb er verloren hat. Also gibt es
eine Analyse vom Trainer, Fossi, da bin ich mal gespannt.
Gut, dann fangen wir mal an mit der Nachbesprechung der Runde. Lass mal mit den Frauen anfangen, würde ich sagen. Und habt ihr das Rennen nach Männern noch geschaut? Ich fand es übrigens gut, dass die Frauen diesmal später Start hatten und man die Gelegenheit hatte, das Ganze, ich glaube, die letzten 60 bei den Frauen waren live. Ich habe mir die auch angeschaut. Und
Osterzeitplan hat es leider gecrashed. Also da hatte ich irgendwie nicht mitgerechnet, dass es nachher kommt. Ich habe es mir aber noch im Nachhinein dann angeguckt nochmal.
Ja.
Alle noch nicht. Alles gesehen. Über das Ergebnis war ich so, war ich geschockt, als ich so Live-Ticker von euch, glaube ich, kam das in der Gruppe, ne?
Nee, von uns nicht.
Nee, hat nicht irgendeiner gesagt, ja, oh, super Brennauer.
Also das war
ja. Dann habe ich mich noch kurzzeitig geärgert. Ich so, fuck, weil ich wollte nämlich noch, ich habe nämlich einen Tag vorher noch gedacht, ha, könnte man mal auch mal drauf tippen, weil die hatte echt jetzt auch eine mega krasse, also letztes Jahr, Ende des Jahres ja schon mega gut, dieses Jahr auch wieder super krasse Klassikersaison gefahren. Da dachte ich mir so, ganz ehrlich, ey, wenn die da irgendwie doch in der Gruppe ankommen und nach der Distanz und so, stehen die Chancen nicht schlecht.
Sau stark auf jeden Fall.
Ja, leider war dann Annemiek van Vleuten doch zu stark für alle anderen. Movistar hat einen Klassiker gewonnen. Kochenpflaster-Klassiker.
Schon den zweiten.
Ja, mir fällt jetzt nur der eine ein.
Du warst aus Flandern?
Er ist ein Halbklassiker.
Ja, ein Halbklassiker, ja. Aber für Movistar war es schon der erste Kopfsteinpflaster-Rennen.
Ja, auf jeden Fall gewinnt sie das. Überragend. Die ist halt einfach losmarschiert, ne? So wie man sie halt kennt. Ich dachte so am Anfang des Jahres, okay, das wird, also vielleicht war das so ein Money-Move, weißt du? Aber ist sportlich da wegmarschiert. Und dann hinten der Sprint von Lisa Brennauer war auf jeden Fall auch überragend, ey. Das war krass. Ja. Die hat ja irgendwie mit 2 Radlängen oder sowas gewonnen. Also mit Abstand die stärkste.
Ja, auch schon bei Gent-Wevelgem super starken Sprint gefahren, ne? Deswegen, also ich habe halt gar keine Wetten gemacht.
Ich habe ein bisschen Geld gewonnen.
Ja? Okay, aber jetzt nicht mit Lisa Brenner, weil hättest du auf dem Podium tippen können.
Mit Askren. Ich weiß, wo kann man, weil bei meiner App kann man nur mit Männern tippen, Frauen gehen da nicht.
Ich will jetzt hier keine Werbung für Wettanbieter machen, deswegen. Aber ich kann es hier privat.
Ja, mach es mal.
Ja, ja, von SD-Works, Demi Vollering wird 5. und beste aus dem Team. Denke ich, dass die ganz gute Chancen hat, mal da die Großen abzulösen bei SD-Works in Zukunft. Habe ich irgendwann mal, als wir in Yorkshire waren, ist mir die zum ersten Mal aufgefallen, weil die da niederländische Nationalmannschaft gefahren ist und ich die nicht kannte. Jetzt die letzten Jahre so ein bisschen verfolgt seitdem, ist ja bei Parkhotel gefahren da. Und jetzt dieses Jahr zu SD-Works gewechselt und ich glaube mit dem Resultat dann spätestens auch ganz klar, dass die da irgendwann auch mal die Rennen gewinnen kann.
Ja, auch bei diesem Lacours-Rennen von der Tour letztes Jahr ist mir die aufgefallen, ne?
Ja, die hat schon immer so ein paar.
Auch noch relativ jung.
Genau. Paar sehr gute Resultate, aber noch keinen ganz großen Sieg und ich denke, das wird jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Ist ganz gewagter Guess von mir auf jeden Fall.
Ja, aber nochmal zurück zu Lisa Brennauer, ne? Ich glaube, die fuckt sich am allermeisten von allen ab, dass Paris-Roubaix abgesagt worden ist, oder?
Ja,
also,
glaube ich auch, ja.
Jetzt mal, wenn man alle sich mal anguckt, also auch bei den Männern, die sind alle so, glaube ich, jetzt froh, okay, Flandern runter vorbei. So, also ich weiß nicht, also Askren, ja, bei dem läuft's, aber alle anderen waren jetzt irgendwie nicht so, hatte man das Gefühl, ne, irgendwie alle mal einen schlechten Tag jetzt zwischendurch gehabt und so. Da denken sich vielleicht so, der eine oder andere denkt sich da vielleicht so, oh geil, dass verschoben worden ist, aber bei den Frauen Lisa Brennauer mit Sicherheit ein Hals jetzt.
Ja, das haben wir sie nicht gefragt. Wir haben ein Statement von ihr, aber das kann ich vielleicht auch noch einholen. Mal gucken, vielleicht kriege ich es hinten raus noch, dann schneiden wir es auch noch rein.
Hallo, Lisa Brennauer hier. Ja, Flandern war super, also es war echt ein richtig harter Tag und nachdem ich letzte Woche in Gent-Wevelgem halt nicht mit konnte über den Kemmelberg, wusste jetzt auch nicht so genau, wie weit ich kommen werde in Flandern, aber ich war natürlich total motiviert und ja, hatte einen super Tag. Meine Teamkolleginnen haben mich mega unterstützt, sodass ich eigentlich überhaupt nichts machen musste, bis es dann echt richtig ins Finale ging. Und dann, bis dahin hatte ich halt nur gar keine Körner irgendwo verschenkt. Und ja, dann habe ich mich erstmal gefreut, dass ich da dabei war. Das ist auch über den Quademont nochmal, als der Split da ging, dass ich wieder dabei sein konnte. Und dann ja, wollte ich einfach am Paterberg schön vorne reinfahren und klar, alles, was geht, drüber. Und natürlich war es schade, dass Annemiek da uns davonfahren konnte. Und ja, dann hinterher, ich wusste natürlich, ich muss fahren. Ich wusste auch, dass keiner mit mir so richtig fahren will oder mich nicht zum Zielstrich mitnehmen will. Ist ja auch okay, aber schade, dass die Gruppe nicht hundertprozentig lief und nicht, ja, wir dann einfach nicht mehr rankommen sind. Und die letzten 3 Kilometer habe ich mich Vollgas auf den Sprint konzentriert und ja, eigentlich nur noch an dann ans Podium gedacht, weil ich schon wusste, dass das jetzt mit Einholen auf jeden Fall jetzt nichts mehr wird auf den letzten 3 Kilometern. Und ja, toller Erfolg, Flandern-Podium. Ich wollte schon, ja, war schon viele Jahre knapp dran oder unter den Top 10 die letzten Jahre immer und hat nie ganz gereicht. Und dieses Mal aufs Podium zu fahren, ist echt ein super toller Erfolg für mich und das Team. Und da möchte ich einfach auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Ja, es war ein toller Tag, auf jeden Fall in Flandern. Bis bald, ciao.
Dann gehen wir mal rüber zum Männerrennen. Und da war ja, ohne dass irgendwie das Finale begonnen hat, gab es ja schon einiges an Gesprächsstoff, würde ich mal sagen. Habt ihr die Aktion mitgekriegt von dem Fedorov von Astana und Vergade von Alpecin Phoenix?
Ich habe es dreimal geguckt, aber so den richtigen Sinn davon habe ich noch gar nicht so gesehen. Ich habe Pösti auch gefragt, aber der hat noch nicht geantwortet.
Also mir ist das so, nur der Ausschnitt, der hat ja auch gar nicht, also da wusstest du halt gar nicht, was passiert ist, ne, so aus dem Zusammenhang heraus.
Ja.
Aber da ist halt auch mal die Möglichkeit bei so einem Rennen, wenn das von Anfang an übertragen wird, kann ich jedem mal empfehlen, das sich auch mal vielleicht nur die erste Stunde oder so anzugucken, was da halt schon so passiert und was man eigentlich nicht sieht, wenn man das Rennen wie gewohnt erst ab dem Finale schaut. Ne? So die, ja, Fahrweise, wenn er versucht wird, am Anfang in die Spitzengruppe zu kommen, oder wie das Feld dann darauf reagiert. Also die großen Teams, die versuchen natürlich immer, eine Gruppe fahren zu lassen, wo jetzt kein anderes großes Team dabei ist. Und wenn die happy sind mit den paar Fahrern, die dann jetzt mal so dann irgendwann weggesprungen sind, dann blockieren die meistens die Straße. Also ne, dann sind dann, ja, in dem Fall waren Fahrer von Bora, von Ineos, glaube ich, von Jumbo-Visma. Die waren alle happy mit der Gruppe, die da gerade weggefahren ist und haben dann versucht, vorne die Straße breit zu machen. Also haben es, beziehungsweise das Feld breit zu machen, sich dann nebeneinander dann halt auch teamübergreifend so machen, sich halt da blockieren die Straße. Und ja, Astana wollte halt unbedingt in die Gruppe. Ne? Und dann ist es halt oft so, nicht jetzt nur mit dem Fall, dass dann in der zweiten, dritten Reihe sitzen dann noch die Fahrer, die noch immer weiter attackieren wollen. Das wollen natürlich die Fahrer vorne nicht. Und da ist ja schon erstmal der Interessenskonflikt da. So, ne? Und ja, du schaffst halt eigentlich nicht konstant, da irgendwie so eine Barrage aufrechtzuerhalten. Und wenn die Gruppe dann eben noch nicht weit genug weg ist, versuchen dann bei der nächsten Möglichkeit immer wieder Fahrer vorzufahren. Und das war eben so mit diesem Typen von Astana, der wahrscheinlich so ein bisschen genervt war von der Situation. Und ja, dann irgendwie, ja, als er ein paar Mal attackiert hatte, immer wieder oder zurückgeholt, hat es, glaube ich, geärgert und hat dann mal ist aus der Führung rausgegangen, mal die Bremse gezogen, was natürlich schon unnötig war, aber eigentlich gar nicht so, ja, war jetzt keine Riesenaktion, dachte ich. Und der dahinter war von Alpecin, der hat ein bisschen übertrieben reagiert, meiner Meinung nach.
Ja.
Und ist dann einfach voll in ihn reingefahren. Also hat dann wirklich alle dahinter noch unmittelbar ganz prominent auch da vertreten. Lukas Mönsselberger, der sich auch gefragt hat, was hier los ist, da wirklich gefährdet. Und ja, beide wurden dann doch auch zu Recht dann disqualifiziert direkt. Ne?
Aber interessant ist also natürlich auch, dass wahrscheinlich, wenn das Rennen nicht von Anfang an live übertragen worden wäre, wäre halt nichts passiert, weil man hätte es halt nicht gesehen. Also die Kommissäre hätte es nicht gesehen.
Das ist schon spannend, dachte ich mir auch.
Ja, wobei,
Ja, das war ja TV-Kamera, also ich meine sonst, es muss ja schon einer zum Kommissär dann fahren.
Hm, stimmt, ja.
Und sagen, da war gerade was, aber das, was da passiert, das passiert ja oft. Das ist ja so mit vielen anderen Dingen, die man sonst nicht mitbekommt.
Und, ja, aber du.
Aber jetzt allgemein, also ich finde die Aktion auch völlig unnötig und vor allen Dingen hätte der Vergade von Alpecin Phoenix einfach cooler reagieren können, dann wäre das ganze Ding halt einfach.
Ja.
Also
der war richtig
einfach mal,
on the edge.
Ja, einfach mal einen Spruch bringen und sagen, ja. Ey. Aber ich finde es auch geil, wie er dann zu dem Astana-Auto fährt und wie heißt der Speicherleiter da, der Italiener? Das ist so ein Typ, mit dem brauchst du gar nicht anfangen zu reden, weil der ist halt auch direkt auf 180. Wie heißt der? Der war auch mal Rennfahrer früher. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Weißt du, als ich denen gesagt habe, dass die diskutiert haben oder versucht haben zu diskutieren, der aber auch nur mit der Hand aus dem Auto die typische Gestik gemacht hat, ja, die wir halt alle kennen. Da dachte ich, okay, gut, das ist jetzt hier ein bisschen pointless. Aber ich finde es manchmal auch ein bisschen nervig, wenn dann so die großen Teams entscheiden, das Radrennen ist jetzt erstmal vorbei. Mhm. Und
aber sowas,
die großen Teams für diese Rennen.
Sowas hast du halt nie gesehen. Ich dachte mir jetzt schon bei Milan Sanremo und jetzt wieder, die ich dann beide von Kilometer Null gesehen habe, okay, kannst jetzt keinem anbieten, keinem normalen Sportfan sagen, so guck dir diesen Rennen von Kilometer Null an. Aber du siehst halt schon so in den ersten zwei Stunden auch so Gesetzmäßigkeiten des Radsports, die du sonst nicht mitkriegst. So, genau, ja. Wie kommt die Gruppe zustande? Genau, welche Mannschaften wollen unbedingt rein? Welche schaffen es nicht? Dann fährt so Nico Denz noch wer war schon wieder vergessen, wer noch dabei war, wirklich eine 40 Minuten lang oder 30, 40 Minuten lang zu zweit noch an die Gruppe hin, weil die halt unbedingt noch drin sein wollten. Mhm. Und sowas siehst du ja normalerweise nicht. Und dann geht der Abstand immer höher bis zu einer bestimmten Minutenzahl, bis dann halt irgendein sportlicher Leiter oder sich, keine Ahnung, sprechen sich die sportlichen Leiter dann hinten ab. So, wir geben der Gruppe so und so viele Minuten.
Zum Teil.
Ja, aber
manchmal sind auch direkt Teams, die dann reagieren und dann ohne eine Absprache los.
Ja, es war jetzt bei Sanremo und hier, ich gleich nur noch zu Ende, war es halt so, dass dann wirklich mal man auch gesehen hat, diese Bummelphase im Feld, wo dann wirklich einfach mal nicht mal 40 gefahren wird, alle nochmal pissen gehen und der Abstand geht hoch
auf die Rollenverteilung,
auf 7 Minuten und so und dann gehen halt die Teams, die sich dann da eben eingesprochen haben, gehen dann vor und kontrollieren genau dann diesen Abstand.
Ja. Hm. Genau, was ich halt nochmal kurz sagen wollte zu dieser Absprache, sieht man auch bei dieser Flandern-Doku ganz gut, dass halt das halt manchmal nicht so ist. Ne? Das ist halt dann immer so, Fahrer fahren zu anderen Fahrern, die dann wiederum mit der sportlichen Leitung sprechen, ob sie hinterherfahren.
Mhm.
Und da sieht man, also dass De Koenig ja dieses Jahr auch wieder, ne, erst später einsteigt und Jumbo-Visma als erstes fährt. Das sind dann so teaminterne Taktiken, die man manchmal als Zuschauer auch nicht so richtig durchblickt und versteht, warum, was machen die da eigentlich? Ist auch so wie heute, Baskenland, auch so ein gutes Beispiel, wo du dich fragst, die lassen erstmal einen Fahrer fahren und hoffen, dass der das Loch zukriegt und irgendwann kriegen die alle Panik, weil sie merken, das Loch geht nicht zu und dann fangen sie doch alle wieder an mitzufahren, anstatt einfach von Anfang an zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist immer so, wer macht zuerst was? Wer legt zuerst die Karten auf den Tisch? Aber ja, die Aktion war auf jeden Fall unnötig.
Aber ich finde, man sieht halt auch, ne, dass es so verschiedene Aufgaben in einem Team gibt und dass eben Radsport dann auch eine Mannschaftssportart ist. Ne?
Ja, und also, auch
das
ganz
ist ja auch dem Außenstehenden nicht oft so bewusst.
Mhm.
Und warum jetzt manche Fahrer halt im Finale nicht mehr da sind.
Ja.
So, und dann sieht man halt, was die am Anfang schon für Arbeit geleistet haben.
Eigentlich ist das System des Radsports doof, dass halt nur einer zur Siegerehrung geht oder eine und nicht das Team irgendwie auch mitgeehrt wird.
Ja. Ja, aber das ist ja auch das Besondere. Ja. Am Ende kann halt auch nur einer gewinnen.
Entschuldigung, dass ich da nochmal einhake. Aber da gibt es zum Beispiel in UK, als ich da bei Enduro gefahren bin, gab es die, wie ist die Series? Das sind so Kriterien gewesen. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Die wurden auch im Fernsehen übertragen. Und da war die Mannschaftswertung höherrangig als die Einzelwertung. Es gab natürlich auch einzelne Sieger, aber es wurde immer das Team an sich
geehrt. Ja, aber so wie du schon sagst,
scheint sich nicht durchgesetzt
zu haben. Zur Siegerehrung mit der Mannschaft zu gehen, würde ja keinem Zacken aus der Krone brechen. Finde ich ja eigentlich ganz geil. So. Dann steht halt einer vorne und die anderen stehen dahinter oder so. Keine Ahnung.
Gibt's, ist das nicht bei der Hammer Series auch so ähnlich?
Genau.
Oder so, ne? auch nicht so erfolgreich.
Ja, aber ist jetzt auch so ein bisschen von Corona ausgebremst, glaube ich auch. Zusätzlich wird das jetzt nochmal schwer. Grundsätzlich ja, kann ich nur immer wieder betonen, super Format. Also ich finde es geil. Gibt's jetzt halt gerade nicht mehr.
Radrennen, super Format.
Radrennen, ist ja ein bisschen was anderes als normale Radrennen.
Eine Frage hat sich mir so ein bisschen gestellt, als ich das dann gesehen habe, warum ist eigentlich Lukas Pösselberger, warum muss er den Job am Anfang machen?
Ja, habe ich mich auch ein bisschen gefragt.
Habe ich mich auch, ich weiß nicht, ob du weißt, ob er vielleicht nicht so hundertprozentig fit war, aber eigentlich denke ich immer so, der müsste doch eigentlich viel weiter im Finale dabei sein, so, aber als ich das dann alles gesehen habe, dann dachte ich mir auch so, okay, der macht halt diesen Job auch so gut, dass es vielleicht schon ein bisschen sein Nachteil ist. Weißt du, dass das Team ihn extra deswegen für diese Anfangsphase des Rennens oder für den Mittelteil einsetzt und nicht eher hinten raus.
Man muss ja auch mal ganz klar sagen, wie die Rollenverteilung da bei Bora war, sieht man ja am Ergebnis. Captain war Burgi.
Ja, klar.
Alles für Burgi.
Alles für Burgi, der übrigens 16 Mal schon die Flandern-Rundfahrt gefahren ist. Das ist schon krass beeindruckend. Also aber viel mehr geht jetzt auch nicht, Burgi. Der Besenwagen kommt näher. Überleg mal, wie alt man sein muss, um 16 Mal die Flandern-Rundfahrt zu fahren.
Ich bin gar nicht alt genug, um so viel.
Ja, ich sag ja. Man muss erstmal alt genug werden, um überhaupt 16 Mal die Flandern-Rundfahrt zu fahren.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Hey Clark, steig ein. Ja, kurze Vorstellung vielleicht. Wenn du Clark noch nicht kennst, er kümmert sich um deine Buchhaltung. Wenn du es dir in der Lockdown-Zeit vorgenommen hast, aber aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft hast, mal richtig auszumisten, greift Clark dir unter die Arme. Nicht bei der Kiste mit den ganzen alten Reifen und Ketten, aber beim Versicherungsordner, dessen Existenz du gekonnt leugnest. Mir geht's zumindest so. Hast du eigentlich auch keinen Plan, was da genau drin ist, wie viel du insgesamt bezahlst, aber bist dir ziemlich sicher, dass es doch schlauer gehen könnte? Mit Clark wird der Überblick jetzt einfach, denn du kannst das ganze Chaos endlich auf dem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und es wird übersichtlich. Clark gibt dir digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern kannst und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du jetzt Nägel mit Köpfen machen willst, gibt's natürlich nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du Interesse bekommen hast, gibt's von uns nochmal ein Goodie obendrauf, nämlich mit dem Code Besenwagen in der App oder auf der Website clark.de oder at registrieren, mindestens 2 Versicherungen eintragen und Clark spendiert 30 Euro bei Amazon. Einfach eingeben und ihr könnt schauen, ob Clark hilfreich für euch ist. In unseren Shownotes gibt es das Ganze natürlich nochmal zum Nachlesen.
Genau, aber kommen wir mal zum nächsten Fahrer, der disqualifiziert wurde, zu Michael Scheer von Agio Désert, der, wie, keine Ahnung, mehr am Rad rumgefummelt hat, als dass er es eigentlich gefahren
war
ist.
War eh schon scheiß Tag bis dahin.
Ich glaube, am Ende saß er auf seinem dritten Rad dann irgendwann schon drauf. Und,
Hast du Scheiße am Fuß.
Ja. Und er fährt dann wieder zurück ins Feld oder fast dran und wirft dann eine Flasche zu einem Fan. Aber man hat gesehen, das war wirklich, er hat gewartet, bis sein Fan ist und wirft die zu dem Fan. Und seit diesem Jahr, oder seit 1. April vielleicht auch.
Seit 1. April.
Genau, das kann Staufi gleich alles nochmal erklären. Wird das ja auch hart sanktioniert mit Disqualifying bei einem Tagesrennen. Ja. Und du siehst richtig, wie er es wirft und dann so, fuck! Das riecht, wie er sich auf einmal selbst an den Kopf gefasst hat. Und
dachte
dann,
ich erst auch, aber das war, dass danach hat schon wieder die Schaltung nicht funktioniert.
Ach so!
In dem Augenblick hat er es, glaube ich, noch nicht realisiert. Ja, jetzt mittlerweile haben es dann doch auch alle Radprofis mitbekommen, obwohl sie es eigentlich auch schon alle lange genug vorher wussten. Und das finde ich jetzt so ein bisschen nervig, dass die sich jetzt alle so darüber aufregen und vorher keiner was gesagt hat.
Ja, aber das ist, gehe ich mit. Also ich finde ja auch diesen Sicherheitsaspekt, den du auch eingebracht hast, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das mit etabliert wurde, um die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen, was ich gut finde, dass man nicht mehr einfach, früher war es ja ganz oft, ich kam in so eine Vuelta-Etappe, ich weiß gar nicht, welcher Fahrer da vorne war, weil der wirft halt, geht es halt Rechtskurve, auf so Kopfsteinpflaster, wirft er halt vorne liegend, mit ein paar Sekunden Abstand, wirft er halt genau volle Kurve seine Flasche weg. Da weißt du halt, das macht er halt um, den anderen halt irgendwie so eine Bananenscheibe
bei Mario Kart. Tatsächlich, finde ich, gibt es so, die Situation
auch über öfter. Manche Fahrer schon auch gesagt, dass die öfter mal auf Spitzengruppen so Flaschen extra fallen lassen haben.
Mhm. Ja. Und ich finde, man muss da irgendwie so einen guten Übergang finden. Irgendwie als,
nee, gab es ja bis jetzt. Also ja, den gab es ja bis jetzt. Bis jetzt, ja, es war schon immer verboten, Flaschen wegzuwerfen. Ja. Außer es wurde so quasi, das wurde ja durchgewunken, wenn man das extra, so wie das Michael Scher in dem Augenblick gemacht hat, zu einem Zuschauer, der da gerade stand, ja, ohne Gefahr, dem die Flasche dazukommen lässt. Das wurde schon immer, wir haben nicht gesagt, mach geduldet. Das, aber das war okay, das zu machen. Das wurde, genau,
aber jetzt
wurde
ist geduldet. Es ja nicht mehr.
Jetzt ist es auch ausdrücklich nicht mehr geduldet.
Was ist?
Und diese Regeln waren ja bekannt im Vorfeld, die wurden den Fahrern auch präsentiert. Ja, ich war auch in diesem CPA-Meeting drin und da hat sich einfach niemand dazu geäußert.
Aber ich glaube auch, dass das Problem daran ist, dass man über Jahre die UCI ihre eigenen Regeln nie durchsetzt. Und
genau.
Auch, naja, aber und du dann als Fahrer so denkst, ja jo, das steht da halt, aber das kontrolliert ja eh keiner oder das macht
hab
eh
ich mir
keiner.
Auch gedacht.
Und jetzt auf einmal machen die das. Ich glaube, Fahrer werden in Zukunft auf solche Regeländerungen oder Vorschläge auch anders reagieren, weil sie merken, okay, die UCI greift durch.
Das ist so geil, ne? Jetzt setzen die einfach erst, jetzt setzen die endlich mal die Regeln durch, nicht so wie mit den Socken und dem ganzen Scheiß. Ja. Und dann fuckt sich trotzdem jeder über die ab.
Ja. Bei den Frauen wurde auch eine Fahrerin disqualifiziert, deswegen glaube ich, aus dem Rennen genommen, weil sie eine Flasche weggeworfen hat in der falschen Zone. Es wird natürlich jetzt interessant, wenn irgendwann nicht mehr die ganzen Zonen gegeben sind, ne? Also wenn du nicht mehr ausreichend zur Verfügung hast. Und ich weiß noch nicht, wie es bei den Kleinen.
Die sind ja auch festgelegt. Also du musst jetzt regelmäßig so Zonen haben.
Ah, du könntest.
Okay. Und was übrigens auch abgeschafft wurde, beziehungsweise jetzt ist es nur noch optional, ist Verpflegungskontrolle.
Bedeutet,
es gibt keine Feste mehr.
Also es ist dem Veranstalter überlassen, ob er eine macht oder nicht.
Sonst musst du nur aus dem Auto verpflegen oder was?
Ja. Wenn es keine gibt, aber oder du nimmst halt alles mit, was du brauchst. Das habe ich auch mal so gemacht, weil es mega unnötig ist, so einen Beutel anzunehmen.
Ja, müsstest du, also im Auto kannst du auch immer wieder deinen Müll abgeben, so. Das ist dann, da kannst du Flaschen reinschmeißen.
Kannst auch bei jedem Auto, was auch geil ist, also gerade in der Pandemie, dass du deine vollgerotzten Flaschen, angenuckelten Flaschen bei dem anderen Team ins Auto werfen darfst. Da wurde dann auch jetzt nochmal so ein bisschen diskutiert vor den Rennen. Aber ja, es ist ja so ein bisschen. Ja, immer dieser Aufschrei so im Nachhinein, den finde ich jetzt irgendwie blöd, weil es war ja lange genug bekannt. Auch als es bekannt wurde, haben sich ja erstmal auch alle nur über den Aerotag-Verbot aufgeregt. Aber auch da war das vorher schon bekannt. So, man hätte sich halt vorher mal aufregen sollen. Und jetzt auch dann, nachdem da nochmal so groß drüber diskutiert wurde, bestand ja nochmal die Möglichkeit, dass die CPA da interveniert und sagt, ey, ganz ehrlich, die Regeln akzeptieren wir so nicht.
Ja,
das müssen wir noch ändern. Aber es hat ja niemand gemacht.
Doch, gerade dazu kam eine Nachricht, habe ich auch in die WhatsApp-Gruppe reingeschickt, von Philipp. Es gibt ja so eine WhatsApp-CPA-Gruppe. Auf jeden Fall steht ja drin, dass die CPA schon mehrere Male zu der UCI Einspruch eingelegt hat oder sich beschwert hat über diese Regel und dass sie diese Regel in der Arbeitsgruppe so nicht entschieden haben oder mitgetragen haben.
Ja, war auch auf jeden Fall anders kommuniziert in diesem Meeting, wo die CPA-Vertreter und die UCI-Vertreter drin waren. Also da wurden ja alle Regeln vorgestellt und da stand die auch schon so drin. Also
ja gut, das heißt ja nicht, dass sie sich schon mehrfach darüber beschwert haben, wie die Regel
aber
drin steht. Ja. Aber also,
man hätte da trotzdem noch.
Wo du gerade meinst, die CPA hat die Regel so mitgetragen, aber anscheinend hat sie es ja nicht. Wie auch immer.
Nee, also es gab ja so eine Diskussionsrunde, wo die Vertreter der Fahrer da waren. Das waren Trentin und Gilbert, glaube ich. Und die haben ja letztendlich gesagt, ja, ist okay. So, dann wurde das halt den Fahrern, allen anderen Fahrern, die war ja für jeden zugänglich, dieses Meeting, da hätten sie sich halt nochmal melden können und sagen, nee, oder nochmal abstimmen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall war es ja vorher bekannt. So, und das dann jetzt so ein natürlich auch sehr bewegender Post letztendlich von Michi Scher kam mit einem guten Argument. Also das war auch immer so, Also er hat als Kind mal so eine Flasche halt aufgeschnappt und das hat ihn so fasziniert alles. Und letztendlich ist er deswegen auch zum Radsport gekommen. Ich meine, ich hatte so Situationen auch schon, dass man so am Berg einem Fan oder einem Kind so eine Flasche dann in die Hand drückt oder halt auch mal dahin wirft, ja, wo du siehst, da stehen jetzt irgendwelche Kinder im Trikot oder halt irgendwelche Leute, die extra nur da sind, um die Flaschen zu sammeln. Da gibt es auch ganz viele von. Ja, aber auf der anderen Seite ist schon immer ein Risikofaktor, weil wie viele Flaschen landen nicht bei dem Fan, sondern halt irgendwo, ja, auch auf der Straße öfter mal liegen bleiben. Von daher ist das okay für mich. Also, dass man da jetzt sagt, man verbietet das und auch diese, ja, man hat vielleicht jetzt nicht mehr so oft die Bilder, dass so Kinder mit einer Flasche da stehen und sich drüber freuen, aber ja, Sport verändert sich halt auch, Regeln verändern sich. Muss man jetzt nicht immer an allem Alten festhalten, wofür man die UCI jahrelang so kritisiert hat, dass sie immer nur
ja
so oldschool eingestellt ist. Und dann will man es jetzt auf einmal selbst.
Ja, da gehe ich mit. Das Einzige ist halt, ich hoffe, sie sind bei allen anderen Dingen auch so konsequent gegenüber Veranstaltern, gegenüber einer Fahrweise, wie Bohani sie halt immer wieder an den Tag legt zum Beispiel. Und es
Socken.
Gibt ja, von mir aus auch Socken, aber was ich einfach nur, ja, ich gebe dir recht, der Sport entwickelt sich und ich finde auch gut, dass man konsequenter bei solchen Regeln dagegen vorgeht, aber halt eine Flasche zum Fan finde ich hart, deswegen zu disqualifiziert werden. Und dann gibt es andere Verstöße, die werden halt nicht so hart geahndet. Aber das ist halt eh auch mehr so das Ding im Rechtswesen, ja, auch so im normalen Leben. Ne? Da fragt sich auch manchmal, warum gewisse Dinge so hart bestraft werden und andere Dinge wiederum
nicht. Ja, aber ne, ja, da ist halt die Regel dann die Regel. Ne? Da kannst du dann jetzt eben nicht mehr diese Ausnahme machen. So war es ja bisher. Also bis zum 31. März wäre das nicht geahndet geworden, obwohl es auch schon verboten war. Aber ab dem 1. April halt schon. Irgendwie dumm gelaufen. Also viele Grüße, Michi Scher, aber war einfach nicht ein Tag, glaube ich.
Nee, wirklich. Ich dachte kurz vorher dachte ich auch schon so, der hört jetzt gleich auf, so, der stellt sein Rad hin und so, okay, das war's, kein Bock mehr. So, wenn ihr nicht schafft, mir ein funktionierendes Fahrrad hier hinzustellen, dann kann ich hier auch nicht mitfahren.
Ja, du weißt, also ist es auch oft passiert jetzt bei den Rennen, dass irgendwie Fahrer Probleme mit der Schaltung hatten. Und das Rad tauschen mussten und so. Und ich glaube, Paul hatte das mal angedeutet, dass er so meinte, ja, eigentlich müsste man in dem Augenblick einfach nur die Schaltung resetten und dann geht's wieder. Aber keiner weiß, wie das geht. Also ich weiß auch nicht.
Ich auch nicht.
So, eigentlich wäre es mal gut, das den Fahrern zu sagen in dem Augenblick, ne, wie du das selber vielleicht lösen kannst. Aber das habe ich so oft gesehen, dass die irgendwas war mit der Schaltung. So, und
ist so,
die hat halt nicht mehr geschaltet oder wie auch immer. Ich glaube, also sonst hat man immer gedacht, ja, okay, Akku leer, aber das Ding hält ja auch ewig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
ja, dass
der Akku
ist? Ja, vor allem so World Tour Team vor dem großen Rennen, glaube ich, hängen die schon die Teile mal an die Steckdose kurz alle.
Sollten sie ja tun, ne?
Nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Ja.
Aber ich bin, Teil der Regel mit diesen Flaschen ist ja immer noch, dass du die nicht einfach in die Landschaft schmeißen
sollst.
Ja, sollst,
und das habe ich halt auch schon
irgendwie auch sich abbauen, ja, biodegradable sind, ja, die ja, ne? Aber es dauert halt trotzdem,
ja, und dann
10 Jahre oder
hast,
so.
Ich hast weiß du ja nicht selber, glaube ich, gestern auch geschrieben, von wegen, und das sehe ich halt oft, es gab diesen Garen Thomas Unfall und der war nicht wegen einer geworfenen Flasche, sondern weil die auf dem Pflaster sogar aus dem Flaschenhalter gefallen, ja, ist. Schon, ne? Genau. Aber man sieht es halt einfach oft, gerade in so Rundfahrten, wenn es dann so ein bisschen in die Berge geht, gibt es ja oft an diesen Bergstraßen halt, ein Hang ist so eine Mauer einfach. Ich habe es schon so oft gesehen, dass vorne einer seine Flasche wegwirft und die rollt gegen die Mauer und rollt wieder zurück ins Feld. Das ist halt einfach Terror, so, ne? Das ist wie Mario Kart, ja. Schildkrötenpanzer.
Aber es ist halt auch gar nicht so einfach zu organisieren, ja, ne? Also jetzt, du musst halt auch viel trinken bei so einem Rennen. Jetzt gerade ist es vielleicht noch okay, ist nicht so heiß, aber jetzt stell dir mal vor, du hast halt irgendwie so mal einen Tag wieder über 30 Grad, musst halt trinken. Wo willst du die ganzen Flaschen hin tun? Also du kannst ja nicht jedes Mal zum Auto zurückfahren und die Flasche wegtun. Es gibt wohl jetzt so dann auch extra Begleitmotorräder dafür, die halt rumfahren, die so einen Sack dabei haben, wo du die reinwerfen kannst.
Geil.
Oder halt diese Litter-Zones, ne? Und wo du den Müll wegbringen kannst. Ey, das habe ich jetzt bei einem Rennen, wenn du da im Rennen mal durchfährst im Auto, wo das Feld vor dir gerade durchgekommen ist, ey, das sieht aus wie nach einem Festival, ne? Da kannst du dir gar nicht vorstellen. So, du denkst halt immer, ja, okay, du isst halt so ein paar Riegel. Aber wenn das dann halt so 150 Fahrer ein paar Riegel essen, wie viel Müll das einfach ist, das ist unfassbar.
Jeder zwei Flaschen weg, so knapp.
Ja, da habe ich mir auch schon oft gedacht, warum verpackt man solche Riegel nicht irgendwie nachhaltiger? Geht das nicht?
Ja, das geht auf jeden Fall. Bin ich mir relativ sicher.
Soll mal einer machen, so ein Powerbar besser verpacken.
Die sind sowieso scheiße verpackt. Alle
übrigens
Riegel.
Powerbar, super Markenname, das, ne? Überleg mal. So, jeder Riegel ist ja ein Powerbar.
Ich habe gestern gerade erst die Diskussion gehabt, dass so Riegel, die Verpackung einfach, die funktioniert nicht richtig. So, du hast so einen Riegel, reißt den auf dem Rad, musst ja immer irgendwie mit den Zähnen machen. Dann hast du entweder so einen ganz kleinen Schnipsel im Mund, der Riegel ist nicht auf. Oder du reißt das ganze Ding auf und das Teil fällt dir runter. Oder selbst bei Gels, finde ich, gehen die manchmal zu schwer, dann ist nur eine zu kleine Öffnung oder es reißt dir komplett auf und läuft dir über die Hand. Also Verpackungsindustrie, weiß ich nicht so richtig. Könnt man alles nochmal überdenken, so komplett. Und ein bisschen nachhaltiger machen wäre halt auch geil.
Ja, aber ich finde, bei Gels geht es mittlerweile, aber Riegel gebe ich dir recht. Aber dann denke ich mir manchmal, es gibt ja so viele Marken und mir fällt das so keiner ein, die das perfekt hinbekommt. Daher denke ich mal, dass es auch momentan noch gar keine bessere Lösung gibt vielleicht.
Alle Riegel, die du so aufklopfen kannst, da super einfach. Raus da einmal so kurz auf den Lenker, wie so eine Spaghetti-Packung.
Ich kenne gar keinen Riegel, den du aufklopfen kannst. Was ist das? Tell me this magic.
Was? Kennst du das nicht?
Nee. Ja, ich glaube, das sind schon ein paar Umstände, die es benötigt, damit das darf nicht zu warm sein, damit der Riegel auch hart genug ist. Und so, man muss auch Kraft haben.
Ich kenne nur Rittersport, die du so aufknickst.
Nee, ganz ehrlich, das ist doch voll etabliert, dass ganz viele Fahrer das so aufmachen. Das, du kennst das auch. Ja? Klar. Also, du weißt ja, wie du so Spaghetti, ne? Einfach so auf die Küchenplatte haus und dann hast du die auf. Das geht mit Riegeln auch, wenn die halt nicht zu, wie Paul schon sagt, wenn er jetzt eine Schokoschicht drauf.
Boah, ich hau jetzt alles auf den Lenker, mal gucken, was klappt.
Ja, mit Gels würde ich das nicht machen.
Ja, der geht auch auf.
Ja, das geht mit vielen Riegeln, die halt nicht so, also, ne? Jetzt muss man mal ausprobieren, ob es mit dem jeweiligen Riegel dann geht oder nicht. Und auf dem Canyon-Lenker würde ich auch nicht so fest drauf machen.
Habe ich nicht.
Oh, übrigens auch jetzt am Wochenende gesehen, noch ein anderer Lenker auch gebrochen, bei so Carbon-Aero-Lenker. Habe ich auch nicht so das größte Vertrauen rein, so persönlich. Aber
Ich finde halt auch, bis auf, dass man die anders formen kann, haben die für mich irgendwie auch kein Vorteil. Aber ich finde, viele Carbon-Lenker sind auch nicht unbedingt steifer und leichter auch nicht.
Okay.
Also zumindest, was ich jetzt so auf dem Markt gesehen habe, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber bis auf, dass man die natürlich anders formen kann als ein Alu-Lenker, sehe ich jetzt gerade auch nicht so die Riesenvorteile, außer dass es teurer ist.
Also ich finde schneller, schon, dass so ein, also ich habe das mal am Crosser extrem krass gemerkt. Ich bin immer am Rennrad die Alu-Lenker gefahren und eigentlich auch denselben. Dann hatte ich so meinen klassischen Lenker. Und dann habe ich einen Crosser gekauft und da war das Teil in Carbon dran. Und da hast du schon krass gemerkt dann auf der Straße, wie gut der dämpft. Also wenn ich dieselben Laufräder gefahren bin. Mm. Also das ist schon Carbon schon ein bisschen weicher dann anzufassen, finde ich.
Ja genau, aber das ist ja das Gegenteil von dem. Also du willst ja eigentlich einen Lenker, der steif ist. Mm. Aber was ich jetzt, für mich ist der beste Lenker überhaupt. Also so Value, einfach, also was du einfach bekommst für dein Geld, ist dieser, was ich letztes Mal schon hatte, dieser Pro PLT Compact Ergo oder sowas. Ich fahre ja
in Alus von FSA auch.
Ja, nee, aber also ich habe, ja, ist mir egal, ich werde dafür auch nicht bezahlt, dass ich das mache.
Von FSA gibt es den auch, kostet irgendwie 25 Euro oder so.
Ja, genau, der kostet irgendwie 35, den ich habe und der ist einfach mega geil.
Hat mein Vater auf jedem Rad drauf.
Der ist
oben, der beste Lenker, den es gibt.
Der ist oben flach, der ist für mich auf jeden Fall steif genug, jetzt auch nicht übermäßig schwer, einfach ein geiler Lenker. So mehr brauche ich gar nicht. So.
Ich halte Ritchie Neo Classic dagegen für jeden, der einen klassischen Lenker fahren will. Das ist ein kompakter, klassischer Lenker mit kompakten Dimensionen.
Lenkt auch.
Was?
Lenken tun die alle.
Die lenken, ja.
Lenken tun die alle, ja.
Das ist so wie, es gibt auch keine geilen Carbon-Vorbauten, ne? Die wirklich, wo du sagst, die sind einfach mega leicht und steif, gibt es ja auch nicht. Die sind alle immer so mit Brocken.
Ja, gut, dass du dafür dann 400 Euro ausgegeben hast, für das Teil, was du da hast. Aber,
der ist nicht leicht, der sieht aber schön aus.
Wenn sich jetzt hier irgendjemand davon einen anderen Lenker dran bauen will, kann ich nur den Tipp geben, messt vorher aus, ob die Kabel lang genug sind.
Genau, aber gut, dann beenden wir mal unsere Technik-Rubrik hier und gehen mal zum Renngeschehen. Eigentlich können wir auch echt vorspulen und ins Finale gehen. Bei Flandern, ich weiß nicht.
Ja, also bei Flandern-Rundfahrt geht es ja eigentlich erst so mit dem letzten Mal also vorletzten Mal Quaremont eigentlich los. So vorher war dies ja auf jeden Fall nicht viel und gut, jetzt gab es die letzten Jahre mal öfter, als sie noch über die Mühe gefahren sind und so, so Long-Range-Dinger. Aber eigentlich explodiert immer da das Rennen so richtig, weil dann ist auch irgendwie so die Zeit rum, wo sich die Spreu vom Weizen trennt so ein bisschen, ne? Also die Spezialisten, die dann in der letzten Rennstunde dann da sind so und die halt immer nur bis dahin kommen, so wie mich früher zum Beispiel. Da hat es mich immer, egal ob ich gut in Form war oder nicht, da war einfach immer
Wie oft bist du gefahren?
Auf der Runde bin ich, glaube ich, dreimal gefahren. Ich bin auch noch die alte kleine Rundfahrt mal gefahren.
Ich auch einmal, ja.
Ja, das war aber irgendwie, dann war bei mir immer so der Akku leer.
Ey, bist du auch, wie oft bist du Flandern
auch nicht
gefahren?
Genug, auch viermal? Nicht so viele Riegel gegessen, wie man sollte.
Wie oft bist du gefahren? Viermal?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht.
Ich glaube ich auch. Genau. Ich müsste aber auch mal gucken. Ja.
Nicht so oft, dass ich das gelohnt hätte. ja, irgendwie war bis dahin immer nur so ein bisschen so Schlagabtausch und da hat dann auch zum ersten Mal schon Askren richtig Gas gegeben, ne? Und dann ist für mich so der schwerste Punkt des Rennens ist eigentlich ja dann Koppenberg, irgendwie nach 220 Kilometern, also so auch der schwerste Anstieg überhaupt. Mhm. Das ist halt einfach brutal. Und da war er zum Beispiel gar nicht vorne, also hat so einen richtig schwachen Moment, was natürlich verständlich ist, wenn du vorher zweimal da attackierst, einmal im Quaremont und direkt danach am Patersberg, wo auch dann nur Van der Poel mitfahren konnte. Und dann ist ja nochmal alles zusammengekommen und bis am Koppenberg attackiert dann wieder Alaphilippe, so wie im letzten Jahr. Der dann auch erstmal oben alleine rauskam, wo sich ja dann nochmal die Gruppe gebildet hat, in der Askren erstmal gar nicht dabei war. Ja, also da waren Van Aert dann aber dabei, Van der Poel war dabei. Ich glaube, Marco Haller war dabei, richtig starkes Rennen auch gefahren. Der ist, glaube ich, vorher nochmal weggefahren.
Der war richtig
gut, vorm Koppenberg. Ja. Also auch super schlau fährt er immer. Ne? Also der ist immer, also er nutzt seine Qualitäten halt bestens aus. Hat aber, glaube ich, auch schon unfassbar viel Erfahrung mittlerweile. Er ist ganz jung Profi geworden. Und war dann in der Spitzengruppe, wo dann noch Dylan Teuns dann tatsächlich hingefahren ist. Das war dann aber nach dem Teienberg erst. Ne? Also nach dem Koppenberg war Askren nicht dabei und danach hat er nämlich wieder attackiert, als er wieder dabei war. Und vorher ist das Loch, ich glaube, Oliver Nasen, der im Jahr davor noch nicht mitfahren konnte, der hat das Loch auf jeden Fall zugefahren für seinen Buddy Greg van Avermaet, der davor das ganze Rennen hinten gefahren ist. Mhm. Der ist erst so 70 Kilometer vom Ziel das erste Mal in die erste Hälfte vom Feld nur gefahren. Das fand ich schon beeindruckend, weil man eigentlich ja bei dem Rennen geht es ja immer nur um Positionieren und Kraft sparen. Mhm. So, was eigentlich ein Widerspruch ist. Also die Positionskämpfe, die kosten natürlich Energie. Man will aber immer damit eigentlich vermeiden, dass falls nach so einem Berg oder in so einen Feldweg rein, dann, wenn es danach schnell sein sollte, brauchst du halt hinten mehr Energie als vorne. Deswegen willst du immer vorne reinfahren, um möglicherweise Energie zu sparen. Darum geht es ja bei den Rennen auch nur. Ne? Also es geht gar nicht darum, wer am schnellsten so einen kleinen Berg rauffahren kann, sondern wer hat am Ende eigentlich noch Energie übrig für die letzte Stunde eben. So, weil dann fährst du eh nicht mehr so schnell, wie du kannst, diesen Berg rauf, sondern so schnell, wie du kannst.
Naja, also, ich glaube, das gilt vielleicht für Paare ab Platz 20, aber ich glaube davor, die fahren schon noch.
Ja, aber die würden auch nach 50 Kilometer schneller rauffahren als nach 250.
Ja, da sieht man ja auch ganz gut an
den, zumindest.
So, Paul hat ja den Strava-File gestern von Mathieu van der Poel reingeschickt und finde ich da,
analysiert er jetzt,
finde ich da immer beeindruckend so, wenn du halt so als Hobbyfahrer, der mal auch so ein bisschen Rennen gefahren ist und so weiter, sich sowas anguckt, dann siehst du so, okay, Flandernrundfahrt 6 Stunden und der hat so einen Durchschnittspuls, was wahrscheinlich so der Hobbyrennenfahrer im normalen Training halt hat, ne? So, wenn man ein bisschen vielleicht noch Intervalle oder mal einen Berg schnell hochgefahren ist und so und sich aber gar nicht so richtig angestrengt hat, unter 140er Schnitt, dann weißt du halt, dass die erste Hälfte halt noch super verhalten fahren und einfach auch so stark sind, solche Leute, dass sie dieses Grundrenntempo da in der ersten Hälfte komplett eigentlich im Grundlagenbereich fahren, ne?
So müsste es sein, auf jeden Fall. Das ist ja dann auch so der, wahrscheinlich kann Fossi das nochmal ein bisschen detaillierter erklären, das, was du haben willst, ja, dass du halt einfach die Energie am Anfang noch abdeckst über deinen aeroben Stoffwechsel, größtenteils, ne? Und dann, das ist dann das, was man einen großen Motor nennt. Oder? Richtig. Trainer Fossi, was würdest du dazu jetzt noch weiter sagen?
Nee, das ist richtig. Das sind ja auch dann die Rennfahrer, die auch in der Lage sind, über so lange Distanzen auch noch irgendwie gut zu sein. Das ist halt zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich, so Tim Wellens, der immer so ab 200 oder sagen wir mal so ab 5 Stunden so seine Grenze hat. Mhm. Wenn man sich so die Rennen anschaut, wo der gut fährt. Bis dahin ist er ja immer einfach krass gut. Und danach fällt das ab. Der hat halt einfach nicht so eine hohe Effizienz. Also bei dem ist halt dann irgendwann, der kann halt nicht mehr genug Kohlenhydrate aufnehmen, vielleicht zu nehmen, was er halt auch verbraucht. Und dann, also gehe ich jetzt mal von aus, und dann hast du irgendwann einen Leistungsabfall halt, ne? Und, aber was ich jetzt zum Beispiel auch krass finde, ist bei Wout ist, der gewinnt Massensprints, ne? Also jetzt bei Tirreno und auch letztes Jahr bei der Tour, fährt schnell berghoch, aber der hat Probleme bei diesen spritzigen Anstiegen, bei diesen Eintagesrennen. Mhm. Jetzt bei Strade Bianca war das so, bei Flandern-Rundfahrt war das so, und der hat, und auch bei den anderen Eintagesrennen, der gefahren ist gegen Mathieu, hat er immer Probleme gehabt, als es da mal so ganz kurz richtig intensiv wurde. Aber er gewinnt gleichzeitig Massensprints. Es wird natürlich auch daran liegen, dass er viel in der Höhe ist, viel Grundlagentraining macht, wahrscheinlich auch viele Schwellensachen, um halt besser am Berg zu werden und auch im Zeitfahren. Aber diese, dass er trotzdem Massensprints gewinnt, aber dann Probleme hat, an solchen Anstiegen mitzufahren. Weil er fährt ja dann auch wie bei Strade danach ein extrem hohes Tempo weiter und kann Löcher auch wieder schließen, ne? Oder er kann dann lange von vorne weiterfahren, aber er hat halt diesen Peak gerade nicht so. Aber gewinnt trotzdem Massensprints. Ich finde das krass. Also, weil das passt ihm eigentlich nicht so richtig ins Bild. Weil du würdest ja denken, okay, wenn du Massensprints gewinnst, bist du ja auch gut an solchen steilen Dingern und wenn du dann noch ein guter Rennfahrer bist allgemein, aber da hat er halt echt so seine
Probleme. Aber das hat er auch schon immer, ne?
Ja, also, wobei, so ein Sprint ist dann schon noch ein bisschen was anderes. Wie so ein Quaremont ist schon fies lang auf jeden Fall. Der war zum Beispiel für mich als Sprinter eigentlich zu lang.
Ja, nein, aber er gleichzeitig fährt er auch schnell berghoch. Also er hat ja auch eine hohe Ausdauerfähigkeit.
Ja, wahrscheinlich nicht, ja, weißt du gar nicht, wie der gerade so
drauf fährt, oder? Aber war ja auch
Tirreno wird der Zweite.
Erinnere ich mich an seine ersten Strade-Teilnahmen zum Beispiel, wo er da zum ersten Mal so auf der Straße auch so richtig aufgefallen ist, dass er da auch immer schon mal an so einem Hügel abgehängt wurde und dann mit seinem Traktor-Zeitfahrtempo da immer wieder hingefahren ist, wo er dann noch Dritter wird.
Aber vielleicht konnte er dann auch einfach in dem Augenblick nicht. So, weil was mir bei dem auffällt, der fährt so viel unnötig von vorne, das ist unfassbar. Also Van der Poel macht das nicht so viel. Wenn er halt vorne ist, attackiert er halt immer direkt, was auch nicht immer so sinnvoll ist. Aber Van Aert fährt so viel von vorne. So, also das ist mir bei den anderen Rennen jetzt noch mehr aufgefallen als in Flandern, aber auch da dachte ich mir so, okay, vielleicht geht's dir einfach immer zu gut. So, du hast noch nie gelernt, auf Effizienz zu fahren, ne? Weil beim Cross sowieso immer alles raus, eine Stunde lang, gib ihm. Und auch bei den Straßenrennen ging es ihm wahrscheinlich immer, war er einfach immer einer der Stärksten und hat es nie so richtig lernen müssen. So, also der war noch nie darauf angewiesen, wahrscheinlich effizient zu fahren. Habe ich mir so halt meine Theorie vielleicht, dass so ein bisschen auch aus dem Cross kommt, ne? Wo es ja auch eher besser ist, vorne zu fahren. Aber vielleicht hat ihm da einfach dann an den Bergen am Ende da was gefehlt, ne? Was er vorher unnötig verpulvert hat.
Ja, schau doch mal noch andere Rennen an dieses Jahr. Also es ist nicht nur da so gewesen, war eigentlich bei allen, wo er gegen Mathieu in der direkten Konkurrenz ist, dass er da immer Probleme hat zu folgen bei solchen Angriffen.
Gut, da hat er auch, alle anderen hatten das auch. Der ist halt auch noch mal extrem spritzig,
aber,
so.
Ja, aber Askren zum Beispiel ist jetzt nicht gerade bekannt für Spritzigkeit, kann mitfahren. Der war natürlich auch stark. Aber was ich einfach nur sagen will, ist halt, Ja, Andi, aber also meine Aussage ist einfach nur, dass ich es faszinierend finde, dass er schnell berghoch fährt, auch letztes Jahr. Und dieses Jahr ja auch schon im Zeitfahren noch stärker geworden ist, Massensprints gewinnt, aber dann gerade bei diesen Dingen Probleme hat, wie man sagen würde, die Kombination aus all dessen ist das, was Van der Poel ja so ein bisschen ist, dass der da eigentlich direkt mitgehen kann, weil du brauchst eine gewisse Explosivität und auch Fähigkeit, Laktat zu bilden als Sprinter, aber gleichzeitig brauchst du eine extrem hohe aerobe Schwelle, um schnell Zeit fahren zu können oder halt eben auch am Berg mitfahren zu können. Das hat er ja offensichtlich. Und das ist krass, dass dann halt da irgendwas dann nicht funktioniert. Weil er kann dann nachher schnell weiterfahren. Aber halt da mal kurz nicht mit.
Gewichtstechnisch ist da auch kein Unterschied zwischen den beiden wahrscheinlich, ne?
Ja, brauchen wir jetzt auch nicht tot diskutieren.
Ich habe jetzt eben noch mal kurz aufgedröselt. Erste Rennhälfte, Mathieu van der Poel. 41er Schnitt, natürlich weniger Berge als auf der zweiten. Pulsschnitt 117 und Wattschnitt 207. Und zweite Hälfte ist dann ein 43er Schnitt, Wattschnitt 330 und Pulsschnitt 158. Also das ist dann, da sieht man dann schon, so ungefähr genau bei der Hälfte geht's los.
Ja, dann musst du auf jeden Fall mal vorne fahren, ne?
Keine Ahnung, also weil wir eh gerade bei Analysen sind, soll ich den letzten Kilometer mal?
Ja.
Ja, jetzt darfst du endlich mal.
Okay, also ich meine, wir wissen ja alle, dass dann irgendwann sind Askren und Mathieu van der Poel alleine, Askren unglaublich stark und man hat sich dann irgendwie, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wäre jetzt der perfekte Moment, um zu attackieren, ne, für ihn, weil eigentlich ist ja so, da kommt Mathieu van der Poel auf die Zirk, alles okay, Mathieu hat das Ding sicher. Und jetzt dachte ich irgendwie auch, dass das so wäre, aber dann hat er uns ja eines Besseren belehrt im Sprint. Und ich dachte, okay, wie kann Mathieu da so explodieren? Und dann kann man sich jetzt halt, wie gesagt, diesen Pfeil anschauen von Mathieu. Und da sieht man halt, dass er in der letzten Kilometer mit 320 Watt im Schnitt fährt. Und ich glaube, 43er Schnitt. Es ist jetzt, klar, 320 Watt ist weniger als eine Schwellenleistung. Gehen wir mal alle von aus. Aber es ist halt nach der Distanz und der Zeit halt schnell. Und auch wesentlich schneller als letztes Jahr. Ich glaube, Sportza oder irgendein anderer belgischer Fansender hat das auch verglichen. Und letztes Jahr war er mit Wout viel, viel langsamer auf dem letzten Kilometer. Und dazu kam ja, dass dann auch der Sprint von Mathieu und Askren, dass der demzufolge bei 43 km/h losging oder so in dem Dreh. 40, 45 und nicht so wie letztes Jahr bei wesentlich geringeren Geschwindigkeit. Und Mathieu liegt das ja auch eher, diesen Kick zu haben. Ja, also das ist ja eher so seine Stärke. Und du hast richtig gesehen, dass bei Mathieu an dem Punkt, wo die Geschwindigkeit einfach nur gleichbleibend ist, also wo die Beschleunigung nicht mehr so richtig stattfindet, da ist er explodiert. Ne? Und da ist ja Askren ist einfach weitergefahren. Mhm. Sie hätte auch noch wahrscheinlich 100 Meter, 200 Meter weitersprinten können. Und das fand ich echt krass, so wie auf einmal so bei Mathieu so der Drehzahlbegrenzer da war. Und wenn 10 km langsamer gewesen wäre, der Sprint, also der Startpunkt, hätte Mathieu vielleicht sogar gewonnen, weil halt dann diese Explosivität hätte ihn halt einen Vorsprung gegeben, der größer wäre. Und natürlich darf man nicht vergessen, 1 Kilometer, irgendwie 1,5 Minuten, 2 Minuten, was weiß ich, fährst du halt 320 Watt und der hinter dir fährt halt vielleicht nur 200 oder noch weniger. Ne? Also der fährt ja viel frischer. Das finde ich halt interessant.
Dann fährt er von vorne noch 1470 Watt kommt nochmal von Durchgangsgeschwindigkeit von so 44 nochmal auf knapp 60. Reicht aber halt nicht. Und was ich da interessant finde, ist, da geht der Puls bei dem gar nicht mehr hoch.
Ja, das ist halt am Ende des Rennens. Ne?
Da bist halt grau, ne?
Ja, genau. Da ist halt nichts mehr.
Aber das ist, glaube ich, also klar, da kann man jetzt nochmal so eine tiefe Analyse, wie Paul das jetzt gemacht hat,
ganz kurz,
da nochmal genau reingucken.
Ich will nur ganz kurz sagen, wie viel er getreten hat im Sprint. Waren 11 Sekunden mit 1160 Watt im Vergleich zum Beispiel auch zu Strade. Da fehlt ja einiges zu den Werten von Strade, ne?
Gut, ist auch nochmal deutlich länger, ne?
Ja.
Also nochmal 80 oder so.
Ja, nein, aber nur um den Vergleich zu sehen, das ist ja für ihn relativ wenig. Ja,
ja gut, aber wie gesagt, noch 2 Stunden länger das Rennen, ne? Dann fährst du halt nicht mehr so viel. Und das ist, glaube ich, also jetzt mal, um es mal ein bisschen einfacher zu formulieren, das ist halt der Unterschied, ne? Also am Ende gewinnst du da halt nicht unbedingt, weil du der Schnellste bist, sondern gewinnt halt der am meisten im Tank hat. Also das sagt man so schön auf Englisch, what's left in the tank, ne? Das ist dann, glaube ich, der wirklich entscheidende Faktor, ob er da jetzt noch irgendwie den Sprint ein bisschen hätte optimieren können, weil er ja ein bisschen langsamer losfährt und nicht so schnell vorne in der Führung, vielleicht da irgendwie nochmal 30 Watt weniger oder was auch immer. Weiß ich jetzt nicht, ob das dann wirklich zum Erfolg geführt hätte, weil Askren scheint doch noch der Stärkere gewesen zu sein am Ende. Oder der Frischere, kann man ja sagen. Vielleicht
hat er vielleicht auch sich schon gedacht. So, wenn du dich stark fühlst, dann kannst du es auch mal auf den Sprint ankommen lassen vielleicht.
Ja, und der ist auch nicht langsam. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt auch schon noch mal ein Ergebnis gesehen, wo er mal einen Feldsprint gewonnen hat, wo vorne eine Gruppe raus war. Also generell ist ja so, das hat Paul ja schon angedeutet, ne, wenn du diese Berge, diese Explosivität hast für diese Rennen, bist du auch nicht langsam. Also ist jetzt nicht so, dass er gegen Bergfahrer da im Sprint verloren hätte, sondern immer noch gegen einen der besten Klassikerfahrer. Und ja, der jetzt vielleicht nicht so diese Endschnelligkeit hat wie ein Van der Poel oder Van Aert, aber ansonsten auch eher schon die gleichen Qualitäten. Also der fährt halt ganz gut bergauf, wenn er in Form ist. Der fährt ein super Zeitfahren, ist halt auch recht explosiv, was diese kurzen Anstiege angeht. Ja, und
kommt,
ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Kommt übrigens aus der guten Schmiede von MLP Team Bergstraße. Ja. Ist ja noch mit John Meindrich gefahren auch.
Das ist der. Ja, das wissen auch nicht viele, ne? Der ist mal in Deutschland für ein KT-Team gefahren, auch hier die Bundesliga-Serie, aber weniger erfolgreich. Also wirklich so schlecht, dass die Leute, die damals noch mit ihm zusammengefahren sind, sich ja echt so fragen, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht oder so, ne? Was hat er richtig gemacht? Ja, aber das, keine Ahnung, weiß man ja nie, was für Umstände da.
Rund um Köln hat er ein DNF in dem ja, auf jeden Fall, hat er nicht geschafft.
Ja, der ist echt, also der muss richtig schlecht gewesen sein, auch in den Trainingslagern, was man so hört von Fahrern, die mit dem da unterwegs waren.
Ja, aber der, gut, ne? Genau, der war dann ja bei Virtu, bei dem Team von Pierre Ries, und da wird er ja gut. Also.
Eben, also vielleicht hat er sich auch einfach nicht wohlgefühlt, hat keinen Bock gehabt in dem Jahr. Man kann ja nie so ganz reingucken in die Köpfe oder in die Geschichte der Fahrer.
Aber jetzt können wir auch dann direkt mal, weil wir eh schon bei ihm sind, und der ist ja auch im Vertragsjahr, glaube ich, ne, Andi? Also wir eigentlich alle bei De Koenig, können wir in die Transfergerüchteküche einsteigen.
Lass mich ganz kurz noch das über De Koenig beenden.
Ach so.
Ist ja jetzt Team Elegant seit neuestem.
Nee, nur für ein Rennen.
Richtig, nur für das eine Rennen. Aber,
nee, im Vorfeld hatten die das doch auch schon immer so geschrieben.
Das war letztes Jahr auch schon geschrieben.
Ja, ich weiß, ja.
Echt?
Das hieß letztes Jahr auch schon Elegant.
Aber ich möchte eigentlich was ganz anderes etablieren, weil meine Freundin ist ja jetzt irgendwie so manchmal gezwungen, so Radrennen mitzugucken, und dann versuche ich so viel wie möglich zu erklären, dass es nicht ganz so langweilig wird. Wird es ja dann auch so ein bisschen. Und so zwischen dem Rennen habe ich auch mal schon wieder auf die Fresse. Es waren ja auch unheimlich viele Stürze immer mal wieder so an den Bergen, sind die sich hinten in die Räder reingefahren und so weiter. Und liegt einer auf der Straße und sie sagt so, ah ja, Team Lidl.
aber das Interessante ist, das wurde mir auch schon gesagt. Ich habe auch schon mit einer Person das geguckt, und die meinte dann auch, ja, Lidl, Team Lidl,
schon
oder?
Wieder Team also, Lidl.
Ja.
Finde ich geil eigentlich.
Das macht
das,
was man
halt so kennt, so ein bisschen, das macht so ein bisschen, weiß ich nicht, so süßer, das Team, so. Nicht so furchteinflößend.
Nee, aber
Team Lidl.
Das andere Ding ist ja, wie sehr das Logo auffällt. Ja. Und das ist ja auch bei Azos, Quebecer.
Jeder kann was mit Lidl anfangen. Ja, also nee, aber elegant, denkst du dir, warum haben die Scheiße jetzt Koi, auf dem
was?
Trikot drauf?
Team Lidl.
Ja. Ja.
Aber eine kurze Aufklärung, elegant ist einfach nur eine Linie von De Koenig.
Mhm.
Die elegante Linie halt. Und das war letztes Jahr schon zur Flandern-Rundfahrt und dieses Jahr wieder. Und wird es vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn es weitergeht. Aber jetzt können wir doch überleiten
jetzt
in die Gerüchteküche,
ja,
oder?
Ja.
Weil der gute Patrick Lefebvre von De Koenig Quickstep oder elegant Quickstep.
Von Team Lidl.
Anscheinend ja einen großen Sponsor an Land gezogen haben muss, oder die jetzigen Sponsoren rüsten auf, weil gerade kam die News rein, dass Evenepoel, so das Wunderkind des Radsports, so eins der vielen Wunderkinder gerade, für 5 Jahre verlängert hat, und er hat noch einen, aber Lefebvre nur noch einen Sponsor für dieses Jahr, also einen Vertrag. Mhm. Und Gerüchte gehen ja rum, dass er ein Budget von 40 Millionen haben wird ab nächsten Jahr. Und dass Peter Sagan das Team wechselt und auch zu De Koenig Quickstep geht.
Was ein lustiger weiterer Stein in der Saga Patrick Lefebvre, Ralf Denk wäre. Das ist eigentlich so mein Boulevardthema immer wieder.
Aber ich find's geil. Also ich habe heute schon mit Weise philosophiert auf dem Rad. Ich würde es mega geil finden, wenn Sagan darüber geht, weil ich glaube, dann gewinnt er auch endlich mal Mailand Sanremo. Und ich glaube, dass der wenn der wirklich zu Deconic Quickstep geht, wir nächstes Jahr an Sagan 3.0 oder 2.0 erleben.
Ja, es sind ein paar Sachen, die dafür sprechen würden, für dieses absolute Gerücht im Moment, nämlich dass ja dann auch Specialized wieder die Radmarke wäre und da diese gerüchteweise einen Anteil von Peter Sagans Gehalt auch weiter vielleicht investieren würde.
Ja, ich habe mir eigentlich schon vorher gedacht, bevor da jetzt das Gerücht um Sagan kam, ob Askren zum Beispiel bleibt bei Deconinck. Ja, weil der wird jetzt mit Sicherheit auch einiges mehr kosten, als er bisher gekostet hat. Da hat eigentlich die Vergangenheit gezeigt, dass ein Patrick Lefebvre da oft dann gesagt hat, ja, war schön, dass du jetzt hier für mich gewonnen hast, aber die 2 Millionen, die du jetzt haben willst, die zahle ich dir jetzt doch nicht. Da habe ich mich auch gefragt, ja gut, was macht Quickstep da jetzt? Lassen die den gehen? Ja, müssen die den jetzt halten? Ich meine, sie haben schon einen Evenepoel, der wahrscheinlich nicht wenig Geld verdienen wird. Ein Alaphilippe, der da noch längerfristig gebunden ist und auch ein Riesengehalt kassiert. Ist da überhaupt Geld da? Und dann kommt jetzt eben heute die Meldung, angeblich 40 Millionen jetzt, das neue Budget, dann jetzt Gerüchte um Sagan. Aber da frage ich mich dann auch, okay, gut, brauchen die Sagan unten Askren? Das wird ja trotzdem auch dann mit 40 Millionen irgendwann relativ teuer.
Ja, okay. Also erstmal habe ich ja noch einen Artikel, gab es auch noch, ich glaube, hast du sogar geteilt, wo drin steht, ist ja alle verliebt, eventuell opfern. Und, also Lefebvre. Und
nee, der kommt nicht von mir, weil das halte ich auch für Quatsch.
Ja, denke ich auch. Aber was ich auch noch sagen will, ist halt, ob, wenn Askren schlau ist, das Thema hatten wir auch schon ganz oft, ob es wirklich so gut wäre, das Team zu wechseln. Also ich glaube, wir hatten das Privates, die Diskussion schon mal mit dem Gehalt auch so, weil Fahrer werden erfolgreich bei Deceuninck und dann kann Lefebvre die nicht mehr bezahlen, dann gehen sie zu Teams und sind halt danach einfach nicht mehr erfolgreich und profitieren halt davon, dass sie diese Jahre bei Deceuninck erfolgreich waren. Das hört aber irgendwann auch mal auf. So bei, zum Beispiel bei Gaviria gibt es das Gerücht, dass er jetzt eventuell zur Arkea geht im nächsten Jahr. Also ich glaube nicht, dass der im Gehalt jetzt gerade noch steigt. Ja, oder gewinnt ja auch gerade nichts. Und dann finde ich halt, frage ich mich so manchmal, also irgendwas hat das Team ja, um einen Fahrer erfolgreich zu machen. Egal, welcher Sprinter da hingeht, der wird auf einmal zum einen der weltbesten Sprinter. Waren sie sicherlich vorher auch schon, aber die gewinnen in Serie. Und auch Klassikerfahrer, ne? Du willst da zum Klassikerfahrer und du willst in dem Team, also muss schon sehr viel schief gehen, damit du nicht irgendwie ein großes Radrennen gewinnst.
Ja, und
die kramen ja irgendwelche Leute aus.
Selbst aus Zufall, GC-Fahrer in letzter Zeit.
Ja, also die fahren auf einmal schnell und die gehen in ein anderes Team und fahren halt nicht mehr schnell. Also irgendwas hat das Team ja. Und deswegen frage ich mich manchmal, ob das dann so schlau ist, auch wenn sicherlich der Gehaltscheck bei einem anderen Team größer ist. Aber wenn man weiß, jetzt ein Askren, ich meine, der kann ja Roubaix gewinnen, der kann ja eigentlich jeden Klassiker gewinnen, diese Kopfschafflasse-Rennen. Wenn man zum anderen Team geht, dann hat man auf einmal das Team, in dem man war, hat man als Gegner und die Wahrscheinlichkeit, dieses Rennen zu gewinnen, die schrumpft ja signifikant. Ist ja nicht mal einfach nur so, ja, wird halt ein bisschen schwer, sondern du hast ja auf einmal das stärkste Team, in dem du vorher warst für die Rennen, gegen dich. Ja, also.
Den Vorteil, den Lefebvre dann bei den Verhandlungen immer hat, so, er kann halt sagen, okay, entweder bleibst du oder nicht.
Aber und auch das Auge.
Das, was ich hier zahlen kann.
Das Auge, immer wieder neue Talente ins Team
ja,
zu
holen. Ja, gut, da hat er ja ein Team, was für ihn arbeitet. Also,
aber auch die musst du
ja Patrick
halten.
Lefebvre, ja, aber das wissen wir jetzt, sportliche Leiter und auch ja, obwohl Performance Manager, die wechseln schon öfter mal den Job, als weil sie eben abgeworben werden. Ja.
Okay.
Aber
ich will nur einen Punkt jetzt kurz zu sagen. Entschuldigung, Basti.
Wieso? Du hast mich unterbrochen.
Ja, nee, aber
muss ich noch bei mir entschuldigen?
Nee,
nicht bei Basti.
Basti ist die ganze Zeit meldet. das ist ja, das mag sein, aber Lefebvre hält ja den ganzen Haufen zusammen und dass die sportliche Leitung, diese sportliche Leiter und auch Trainer seit Jahren da sind. Ich weiß nicht, wie die bezahlt werden. Ich weiß nicht, wie die Gehälter sind bei sportlichen Leitern und bei Performance-Stuff. Aber irgendwas hat das Team ja. Ist ja nicht nur, also Lefebvre sorgt ja dafür, dass das so zusammenbleibt, der Core, dieser Wolfpack. Und das finde ich krass. Auch mit dem wenigen Budget, was er immer sagt, was er hat. Aber so viele Radrennen zu gewinnen und finde ich faszinierend. Egal, wer da hingeht, der fährt schnell. Ja. Jetzt fangen sie an, schon gute GC-Fahrer zu haben. Die gehen vielleicht, weil sie zu teuer werden. Ein Almeida, denke ich mal, wird wechseln, da wirst du vielleicht auch mehr.
Also macht es nicht Sinn zu bleiben, dann ist halt immer die Frage, wie groß ist der Gehaltscheck, der woanders auf dich wartet. Also die Frage musst du dir einfach irgendwann stellen, wenn es zu weit auseinander geht. Und da geht es vielleicht dann, ja, also vielleicht verzichtest du auf 100.000 Euro, vielleicht auch noch auf 200, in einem gewissen Vertrags, also wenn in einer gewissen Größenordnung dich abspielst, aber ob eine halbe Million liegen lässt oder vielleicht sogar eine ganze, ist dann halt immer noch eine andere Frage. Und wie gesagt, also es gibt auch noch andere gute Teams auf der Welt, die sich ja auch immer noch weiter verbessern. Quickstep hat das jetzt schon seit Jahren alles richtig gemacht, aber auch andere Teams arbeiten ja jetzt und werden immer besser, also Team UAE, ja, wo wir am Anfang noch ein bisschen drüber gelächelt haben, oh, wie wollen die mit einem Colnago so weit vorne kommen, nach vorne kommen, fahren auch super, ja. Jumbo Visma ist auch ein Team, was sehr erfolgreich ist. Auch ein Team Bora ist super erfolgreich. Und da arbeiten dann eben auch an den richtigen Stellen die richtigen Leute.
Ja, ja gut, das sind natürlich jetzt auch alle Teams, die GC fahren und nicht um den Klassiker. Weil Klassiker, finde ich, gibt es nur ein paar Teams, wo du erfolgreich sein kannst. Aber da komme ich kurz zum anderen Punkt.
Das ist auch für kein anderes Team so wichtig wie für Quickstep,
das ja, muss man auch dazu sagen. Stimmt nicht, Lotto Soudal. Und ich finde.
Ja, gut, aber.
Ja, 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 okay, genau. Aber da fängst du direkt an zu lächeln. Und das finde ich halt interessant, wie Teams, so auch so Gofides oder wer auch immer, Direct Energy, die kaufen sich Rennfahrer ein, die kosten richtig viel Geld. Und du hoffst, dass sie erfolgreich sind. Aber die waren vielleicht davor nicht mehr so richtig erfolgreich. Oder, also, weißt du mal, du checkst. Ich verstehe manchmal die Einkaufspolitik von manchen Managern nicht, wenn die sich Fahrer an Bord holen und die denken, dass sie einfach mit einem großen Gehaltscheck sich den Erfolg einkaufen, aber dass dazu halt ganz, ganz viel noch mehr gehört, hat man manchmal anscheinend, es wird vergessen. Sicherlich ist es auch nicht so einfach.
Ja gut, wie lange hat es gedauert, bis die Leute mal angefangen haben, Carbonfelgen auf Kopfsteinpflaster zu fahren? Das hätte man da auch schon 10 Jahre machen können. Ja, vielleicht nicht 10, aber es dauert halt bei manchen einfach länger, um zu sehen, woran es jetzt liegt. Also viele Teams sind da echt noch sehr altmodisch oder traditionell, was Training oder das ganze Performance-Management angeht. Und manche Teams sind einfach, arbeiten halt im Jahr 2021 und manche arbeiten halt noch im Jahr 2011, ja, oder 2015. Und das ist halt dann der Unterschied, warum vielleicht ein Viviani jetzt bei, natürlich von so einem Team wie Quickstep dann in so ein traditionelleres Team wie Cofidis wechselt und da eben nicht mehr so erfolgreich fährt. Wobei du da jetzt das auch nur von außen beurteilen kannst, ne? Wer weiß, was bei ihm so privat abgeht, weiß der auch nicht, vielleicht.
Ja, aber es gibt ja viele Beispiele, das ist ja jetzt nicht nur Viviani. Ne? Also du kannst ja fast jeden, der von Deconic weggeht, als Beispiel nehmen.
Ja.
Also. Ja, da sind wir wieder bei den sportlichen Leitern auch. Aber da also denke ich mir zumindest auf den Rennen, dass da vielleicht noch Ausbaubedarf wäre in manchen Teams, die jetzt schon sich so hocharbeiten, super erfolgreich sind. Aber naja, das ist ein bisschen da rein zu blicken, das schafft man dann von außen halt doch nicht so richtig. Ja, mein Thema, was ich schon die ganze Zeit aufmachen will und wo ich Andis Expertenmeinung als Einschätzung möchte, ist, wie teuer ist so ein Sagan noch? Was kann der ist doch jetzt logisch gesehen nicht mehr so wertvoll, wie er behauptet wird zu sein.
Zu Hochzeiten.
Ja. Also ich denke immer, ich ziehe mich immer so ein bisschen an diesem Chris Froome-Beispiel hoch. Der scheint ja nochmal abgesahnt zu haben, ohne da jetzt, also sind wir uns mittlerweile einig, oder? Dass der nirgendwo mehr vorne reinfährt.
Wird mich hier überraschen auf jeden Fall. Also ich glaube es nicht. Ich habe auch da keine Ahnung, wie der Prozess da jetzt geplant ist, wie lange das noch dauert. Wird.
Ja, da sind wir ja bei Sagan auf jeden Fall in einer ganz anderen Position, aber jetzt mal so aus Agentensicht raus, schon schwierig, den nochmal zum selben Gehalt zu verkaufen, oder?
Ja, also wenn das stimmt, dass er 5 Mios bekommen hat jetzt die letzten Jahre, das nicht. Dann ist halt auch immer die Frage, was erwartest du dir von dem Fahrer noch oder was will er auch selbst? Ne? Das zählt, das gehört natürlich mit in so eine Verhandlung reingenommen. Ja, und dementsprechend machst du auch dein Angebot. So, wenn der Teammanager sich, also zum Beispiel Cavendish, hat natürlich jetzt auch nicht mehr den Marktwert, den er mal hatte und hat vielleicht auch gar keinen mehr. So, aber vielleicht glaubst du auch als Teammanager noch an den Fahrer und investierst da ein bisschen mehr rein. Aber also Sagan ist schon noch sehr wertvoll, weil er eben auch noch einen Bekanntheitsgrad mitbringt. Ah, also ist auch immer noch,
ja auch noch
einer der besten Fahrer der Welt, ja, und ist auch immer noch erfolgreich unterwegs. Da werden jetzt vielleicht gerade eben diese drei genannten Fahrer, die jetzt in den letzten Wochen immer so in den Medien natürlich auch super gehypt worden sind, so ein bisschen überschatten jetzt vielleicht gerade so ein bisschen Sagan, der jetzt auch eine Covid-Erkrankung hinter sich hat und auch letztes Jahr nicht so glücklich war, ne, mit seinen Rennen und Ergebnissen, die jetzt, wie man ja sagen muss, nicht schlecht waren. Also ich weiß nicht, wie viele Top Tens er letztes Jahr hatte oder wie viele Podiumsplatzierungen. Ich glaube nur ein Sieg letztes Jahr dann beim Giro, aber dazu kommen halt noch, weiß ich nicht, wie viele zweite Plätze wieder und Top Ten Platzierungen. Boah.
Ja, da war hier die Fachkompetenz vom Kölner Stadtanzeiger tatsächlich. Die Radsportabteilung vom Kölner Stadtanzeiger scheint in letzter Zeit aufzuleben. Hat irgendwie Ralle Denk interviewt und der, weiß man ja auch nicht. Da ging die Gerüchteküche so ein bisschen auf. Dann, ich meine, die brodelt schon lange, aber da hieß es, man verhandelt und man ist sich auf jeden Fall nicht einig fürs nächste Jahr. Und habt ihr dann eigentlich dieses andere Thema Bora Quickstep so richtig mitbekommen? Als es hieß, dass Bora Quickstep aufkaufen will oder sowas?
Ja, aber also...
Ja. Was sollte das? Das habe ich nicht verstanden.
Naja, die haben sich anscheinend zu Gesprächen ja wirklich getroffen, ne? Also das
wird schon... Ja, nicht, vielleicht nicht mit dem Grund erstmal, also es gab anscheinend ein persönliches Gespräch zwischen Lefebvre und Ralf Denk und in dem Gespräch wurde dann eben die Offerte gemacht, nicht so, was kostet dein ganzes Team eigentlich? So. Aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar, ob und welchen Sponsor Quickstep überhaupt übers nächste Jahr hinaus noch hat. Da fand ich die Frage eigentlich auch ganz okay. So kann man ja mal fragen. Ne? Fragen kostet nichts erstmal. Und ich glaube, Bora war interessiert auch tatsächlich an Remco Evenepoel. So, und den kannst du halt nur kaufen, wenn du
Quickstep
quasi kaufst. Wenn du die Betreibergesellschaft kaufst, weil er da schon auch einen langfristigen Vertrag hatte und jetzt irgendwie anscheinend heute, Paul hat es eben gesagt, nochmal 5 Jahre verlängert hat. Und ich glaube, das Ziel, irgendwie eine große Rundfahrt zu gewinnen bei Bora, das ist ganz groß und das kannst du halt, musst du halt die Fahrer für haben, ne? Und da hast du jetzt schon ein paar, aber der kann auch immer nur eine Rundfahrt, sag ich mal, im Jahr fahren oder zwei, wird immer schon schwierig. Und dann, wenn du eben mehr Optionen hast, hast du eine höhere Chance, vielleicht mal eine Grand Tour zu gewinnen.
Auf jeden Fall ein bisschen dubios, die ganze Nummer, fand ich.
Israel hat übrigens auch angeblich ein Angebot für Sagan gemacht.
Ja, aber die machen ja bei jedem Angebot, der teuer ist, oder? Einfach nur so aus Prinzip halt.
Ich finde übrigens, die sind ganz gut gefahren jetzt auch
bei der
Flandern-Rundfahrt.
Ja, also die Klassikerabteilung funktioniert sehr gut.
Ey, die fahren ja auch gut. Ja, auch die Rundfahrt, ne? Also ich meine, Michael Woods und so, die fahren schon gut. Aber ist halt irgendwie noch so ein bisschen so ein Trümmerhaufen zum Teil vom Gefühl. Aber die haben schon gute Fahrer, weil die irgendwann mal funktionieren, kann das Ding ja, schon.
Ganz ehrlich.
Es dauert ja
ganz
auch.
Ganz ehrlich, ne? So. Also bis. Ich kann. Tut mir leid, aber ich kann die nicht mehr ernst nehmen, so seit die bei Rundfahrten. Chris Froome an jedem Berg hinten raus droppt, das ist so der Werbeeffekt für mich die ganze Zeit. So, es tut mir auch leid, ich will den auch nicht beleidigen oder irgendwas, aber so das so als Rundfahrt, das ist für mich ein negativer Werbeeffekt komplett, so dieser ganze Transfer. Ich komme da gar nicht drüber weg.
So. Wie lange ist der Sturz eigentlich jetzt her?
Ja, bei Dauphiné war das, ne? Also wäre dann Dauphiné dieses Jahr.
Wir haben doch hier, was ist denn so, wie lange dauert denn
das
sowas?
Das wurde ich heute tatsächlich schon gefragt vom Zuhörer und habe da auch drauf geantwortet schon und das kann man halt so einfach nicht sagen. Ich kann nur einfach sagen, aus Erfahrungen von vielen Brüchen, von vielen Verletzungen, wie die regenerieren, wie die heilen, also jede Verletzung ist komplett individuell. So, du kannst nicht sagen, der hat sich genauso den Arm gebrochen wie der, geht so schnell wie bei dem oder es gibt ja auch, das wisst ihr selber, super schlimme Verletzungen, wo sich Leute Organe gerissen haben irgendwie oder schwere OPs und wurden dann wieder fit. Das Ding ist so, für Leistung oder für so einen Sportler ist es einfach wichtig, dass die erste Phase der Regeneration einfach schnell und gut geht. Also wenn ich als Physiotherapeut, als medizinischer Experte gefragt werden würde nach der Einschätzung, nach der Leistung von einem Sportler nach einem Unfall, dann musst du halt einfach, das muss relativ schnell wieder sichtbar sein, dass das Potenzial da ist. So, die letzten Prozent, die gehen dann ganz langsam. Aber Froome kam halt jetzt mal so als Beispiel gesehen, für mich war der, als er zurückkam, nur so bei, jetzt mal fantasymäßig, 80% von dem, was er vorher war. Und da musst du halt zurückkommen bei, weiß ich nicht, 94 oder so. Weil dann kommen nur noch, das kommt jetzt nicht mehr. Mhm. So. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an Beweglichkeit liegt, ob es an Narbengewebe liegt von seinem Unfall. Kann ja auch sein, ne? Lunge lange gelegen oder irgendwas in seinem Körper behindert auch seine Organe oder seinen Bewegungsablauf in den Gelenken. Aber diesen Prozentsatz, der jetzt fehlt zu dem, was er mal hatte, der kommt nicht mehr aus medizinischer Sicht gesehen, würde ich das so einschätzen. Das wird noch ein bisschen besser, aber ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und das käme auch nicht mehr.
Keine Ahnung, kann ich jetzt auch, man denkt immer so, ja, der ist zu alt, der ist
nee,
zu
daran,
alt.
Nee, daran liegt es auch nicht so richtig, aber.
Ja. Nee, also die Frage, falls er jetzt, sag ich mal, ich meine, das dauert ja jetzt schon eine ganze Weile, aber sagen wir, wenn es nochmal ein Jahr dauern würde und er wäre dann wieder topfit, dann wird man, dann
nee, das, so an, das wäre jetzt überlegen. Auch,
okay, da ist er jetzt schon
in 5 Jahren
zu nicht. Alt, aber wer jetzt dann nochmal einen zweiten Frühling hat oder den, wie viel noch immer, ist Alejandro Valverde.
Der ist unglaublich, ey. Aber ein geiler Typ, ey.
Und da habe ich mir, so ein bisschen Insider-Infos, die ich jetzt mal verraten will. Zum Beispiel beim Team Movistar, die jetzt so ein bisschen unter dem Radar sind aktuell. Da passiert gerade ganz viel hinter den Kulissen. Die haben nämlich jetzt ihr Performance-Management komplett neu aufgestellt. Und die haben nämlich jetzt dem guten alten Alejandro mal erzählt, wie viel und was man eigentlich so im Rennen essen muss. Und seit das funktioniert, fährt er auch wieder ganz gut. Also erstaunlicherweise hat der das auch immer nur so ein bisschen nach Gefühl gemacht und gar nicht so
erstaunlicherweise
wissenschaftlich gemacht.
Ich habe damit gerechnet, dass er es nach Gefühl gemacht hat.
Ja, und ja, also das, bei ihm liegt es halt noch lange nicht anscheinend an der Leistung, die abfällt oder warum er jetzt nicht mehr ganz vorne mitgefahren ist, sondern weil eben alles andere sich weiterentwickelt hat und er eben noch nicht so wirklich da mitgegangen ist, aber ja, wäre jetzt mal wirklich interessant zu sehen, ob man doch auch in einem hohen Radsportalter, was er jetzt ja wirklich erreicht hat, wenn man jetzt mal so vom durchschnittlichen Karriereende ausgeht, von den Profis, ist er jetzt schon auf jeden Fall drüber, aber vielleicht ist es doch wirklich nicht die körperliche Leistungsfähigkeit, die die Leute da zum Aufhören zwingt.
Eher so kein Bock mehr.
Mentale Seite auf jeden Fall, glaube ich. Das scheint ihm aber nichts auszumachen. Ich glaube, der liebt es einfach. Immer noch.
Und, ja, wieder rebellieren.
Ja, aber es ist natürlich auch schwierig so, wenn du halt, keine Ahnung, ne, so deine Gewohnheiten hast, die oder umzuändern.
Wenn es halt auch noch.
Also vielleicht hat er einfach.
Wenn es halt auch noch gut läuft.
Vielleicht hat er jetzt einfach 20 Jahre lang immer nur 3 Riegel im Rennen gegessen. Und vielleicht hat er jetzt mal angefangen. Vielleicht 4. Noch ein paar mehr. Ja. 4 Riegel.
Ja, aber die arbeiten ja mittlerweile auch mit 1-2 innovativen Firmen zusammen, ne? Also haben sie so Announcements gemacht. Bin mal gespannt, ob sie was tun wollen.
Movistar ja.
Ist ja auch so ein Team mit
schon
mit ganz viel Potenzial, aber wenig
Ausbeute.
Die kriegen das auch nicht zusammen.
Also Movistar ja schon auf Twitter auch immer wieder so Opfer von Witzeleien, was sie eigentlich da für eine Taktik fahren. So.
Ja, aber da, wie du sagst, ne, so, wo du eben meintest, so ja, so langsam kommt das bei Israel. Also ein Team braucht auch echt lange, um sich einzuspielen. Ne? Da sind halt viele, viele Rädchen, die aneinander greifen müssen und nicht nur ein großes, was laufen
Movistar
muss.
Movistar ja schon.
Und bei Movistar eben jetzt mit der Umstrukturierung, das wird auch ein bisschen dauern. Das passiert halt nicht von heute auf morgen, aber so, die sehe ich auf jeden Fall wieder ganz vorne.
Mit Alejandro Valverde.
Würde ich jetzt Aktien kaufen, wenn es die geben würde. Mit dem Insiderwissen. Mit Alejandro Valverde, ja.
Gut, zum letzten Thema. Nasser Bouhanni.
Noch mal, ja, stimmt, noch mal ein Downer zum Schluss. Thema.
Ja, noch mal alle Leute richtig runterziehen. Ja, also haben vielleicht...
Kriegt man sowieso schon schlechte Laune bei dem Namen.
Ja, aber genau, aber jetzt...
Bei dem Thema.
Ja, genau, es gab ja diesen Vorfall mit dem Jake Stewart, den er gegen Nasser Bouhanni bei einem französischen Eintagesrennen gegen die Bande gefahren hat im Sprint. Jake Stewart ist zwar nicht gestürzt, aber hat sich die Hand gebrochen. Daraufhin gab es dann ja ziemlich einen Shitstorm für ihn und vor allen Dingen, so Shitstorm kennt er ja schon, nicht der erste, aber anscheinend auch was krass rassistischen Shitstorm. Also, dass er halt beleidigt wurde für seine, ich weiß nicht, der ist doch Franzose, oder?
Ja, klar.
Ich glaub, natürlich ist er
Franzose. Nee, aber ich glaube, der hat marokkanische Eltern eventuell. Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, also auf jeden Fall irgendwie.
Frankreich ist ja eines der größten Kolonialmächte, ehemaligen Kolonialmächte überhaupt. Da gibt's.
Genau. Yeah. Auf jeden Fall wurde er in die Richtung.
Marokkanische Wurzeln hat er auf jeden Fall.
Auf jeden Fall wurde er in die Richtung beleidigt. Mehrfach. Und bringt es jetzt auch zur Anzeige. Ja, keine Ahnung, ich bin nur so ein bisschen. Das Interessante ist, dass er gesagt hat, dass er halt dieses Rassismus-Problem im Feld für sich gar nicht bis jetzt gesehen hat und auch jetzt dahingehend danach auch gab es auch keine Aussagen, sondern es sind halt dann wirklich die Radsport-Fans, also sogenannten Fans, die sich da ihm gegenüber so äußern. Ja, ist auf jeden Fall krass. Also, ich meine, ist ja normal, das passiert ja Prominenten. Ja. Andauernd. Ne? Also ich meine, das ist ja leider wirklich, wirklich Alltag. Ist jetzt so das erste Mal, zumindest mir bewusst, dass es so im Radsport auch stattfindet. Ich finde es halt krass. So.
Ja, fand ich auch sehr schade. Ja. Und das tut mir auch so ein bisschen, ja, ein bisschen tut mir das schon leid für ihn, obwohl habe jetzt nicht sehr viele Sympathien für Nasser Bouhanni.
Ja, so, genau, also er als Persönlichkeit, wie er die Radrennen fährt und gestaltet und sein Verhalten anderen Sportlern gegenüber, bin ich jetzt auch kein Fan von ihm, aber natürlich dieser Hass, der ihm da irgendwie jetzt gegenübergebracht wird, den hat keiner verdient.
Ja, auf jeden Fall. Wer so eine Scheiße schreibt, der soll sich bitte einfach zurückhalten.
Kleine Story noch über Nasser Bouhanni. Weil er hat sich natürlich über diese rassistischen Äußerungen da zu Recht beschwert, hat sich aber auch über ganz viele andere Sachen beschwert. So, ne? Also das ist ja, also hat es ja auch so klein geredet, seine Aktion. Ne? Es ist ja kein Kindergarten hier.
Du musst es ja vielleicht nochmal kurz erklären, was überhaupt passiert ist.
Der hat quasi das gleiche gemacht, was Dylan Groenewegen mit Fabio Jakobsen gemacht, nur dass eben es erstaunlicherweise nicht zum Sturz gekommen ist. Hat sich trotzdem die Hand gebrochen, Jake Stewart, weil er damit eben in die Bande reingefahren ist. Und ich weiß gar nicht, wie der Wortlaut exakt war von Bouhanni. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, das gehört einfach dazu. Ne? Diese Berührung in dem Sprint.
Also, ja, er soll irgendwie, wenn das schon so hart für ihn war, dann soll er keine Sprints mehr fahren oder so, hat er gesagt.
Ich bin mal irgendwo ein Rennen gefahren und am nächsten Tag hat mir damals ein Kollege aus einem anderen Team erzählt, dass es ein bisschen einen Tumult gab nachts im Hotel. Da waren anscheinend zwei Teams untergebracht, unter anderem das Team von Nasser Bouhanni und eben das von dem Kollegen. Und da war noch eine größere Feier in diesem Hotel und auch dann wohl in dem Hotelzimmer neben Nasser Bouhanni wurde noch die ganze Nacht Party gemacht und da war er nicht so happy drüber. Und hat dann mal seine Box-Skills genutzt und dafür Ruhe gesorgt. Das ist dann auch so ein bisschen eskaliert, glaube ich, kam noch Polizei und so. Auf jeden Fall jetzt auch nicht so, wie gesagt, jetzt nicht auch abseits vom Rad, nicht so der sympathischste Typ auf jeden Fall. Hat da auf jeden Fall den Leuten da im Nachbarzimmer auf die Fresse gehauen. Und
ist auch schon...
ist halt ein Assi, ne?
Ja, ist halt auch ein Boxer, ne? Also wie du es schon sagst, er hat irgendwie, bevor er Radfahrer geworden ist, hat er irgendwie auch geboxt, so noch so wettkampfmäßig.
Wettkampfmäßig? Oder ich glaube, es war immer nur so, ich glaube, der liebt einfach Boxen.
Auf jeden Fall ist ein Boxer einfach. Und Also da ist eine gewisse Aggressivität irgendwo vorhanden, wobei man ja sagt, dass Boxer die eben dann auch nur im Ring rauslassen und rauslassen dürfen. Ja, er macht das Hobby dann doch auch öfters zu seinem neuen Beruf. Ist schon ganz schön lange dabei auch. Ich habe gerade mal geguckt, 2010, erste Saison, da ist er noch Stagiaire bei Francis Desjeux und dann immer in französischen Teams angestellt.
Ja, war, glaube ich, Zweiter, als Demar U23-Weltmeister geworden ist, kann das sein? Oder war das war ein anderer Franzose. Ne? Auf jeden Fall auch ein riesen Rennfahrer, muss man sagen. Also
der große Sieg fehlt
gut,
aber komplett, glaube ich.
Ja, aber für einen Sprinter ist er ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen hat er.
Ah nee, tatsächlich hat er drei Etappen Giro und drei Etappen Vuelta gewonnen.
Ja, und hat insgesamt schon 69 Rennen gewonnen. Ja, also
läuft doch.
Guter Mann, also was die Leistungsfähigkeit angeht, aber ansonsten eher.
Ja, ist halt ein Troublemaker.
Aber noch weniger ein Fan von den Wichsern, die den da irgendwas da in den Kopf werfen, was damit nichts zu tun hat.
Sind übrigens auch Wichserinnen. Also.
Wichser und Wichserinnen.
Genau.
Obwohl wahrscheinlich eher nur Wichser, die ihn so beleidigt haben, oder?
Nee, ich glaube, da waren auch, glaube ich, auch Frauennamen da lesen können.
Ja?
Alles Unmenschen. Egal auf männlich, weiblich oder divers.
Alle von den Beteiligten. Ja.
Gut, Jungs. Dann würde ich sagen, haben wir heute wieder eine schöne Zeit miteinander hier verbracht.
Ja.
Ich hoffe,
jetzt hört er wieder eine Woche nichts von mir.
Ja, genau.
Damit wir uns auch mal was hier zu erzählen haben sonst.
Ja, genau. Ich mach mal bis nächste Woche.
Ich halte mich auch immer bedeckt mit Informationen, damit wir noch was zu besprechen haben.
Ich mach mal bis nächste Woche.
Das ist der Grund, weshalb du nie antwortest.
Ich mach mal bis nächste Woche noch ein Firmware-Update von meinem anderen Powermeter. Vielleicht trete ich da ja noch mehr.
Hast du noch ein drittes,
ich habe ja nur eins abgedatet. Das andere war noch halbwegs normal. So.
Ah.
Das, was ich von mir gewohnt bin.
Okay.
Habe ich übrigens auch drüber nachgedacht, ob ich jetzt wieder mal sowas ausprobieren will, aber.
Nee, ich glaube, das.
Nee.
Nee, hör auf damit. Außerdem, dazu musst du erstmal Rad fahren.
Ja, das ist kein Problem. Aber wenn man jetzt mal wieder so. Ich habe mal darüber nachgedacht, ob man noch mal ernsthaft so ein bisschen besser Radfahren wieder will. Ne? Also so.
Ja, ich warte da die ganze Zeit schon bei dir drauf.
Das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Ohne. Also ich könnte nicht trainieren ohne Leistungsmesser.
Nee, ich auch nicht. Das geht echt nicht mehr.
Das glaube ich, könnte ich nicht mehr. Obwohl ich das eine Zeit lang wirklich auch als Profi noch gemacht habe, weil naja, das stimmt auch nicht. Im Training hatte ich immer ein Leistungsmesser schon noch dran. Aber so im Rennen bin ich als Profi noch mit Pulsmesser gefahren. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen.
Das ist so absurd. Und
dann denkt man so, wann war man denn Profi? 1990?
Das ist echt so absurd, ne? weil ich manchmal losfahre und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu viel Zucker zum Frühstück gehabt oder das Frühstück ist noch nicht allzu lange her, da ist der Puls auch ganz gerne einfach 15 Schläge höher als sonst.
Wie, du frühstückst?
Und hören uns nächste Woche Dienstag. Aber,
ja. Habe ich euch schon fast
da
wieder vergessen.
Neue Geschichten. Abenteuergeschichten.
Da bin ich schon mal gespannt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ich freue mich schon auf die paar Live-Bilder, die zu sehen sind.
Wir kriegen bestimmt auch ein bisschen was in die Gruppe.
Ja, also deinem Bruder zuliebe wünsche ich euch auch echt teilweise gutes Wetter.
Teilweise
vor allem. Wenn du jetzt alleine fahren würdest. Naja, machst das schon. Bist ja jetzt Abenteurer.
Richtig. Also.
Cheerio.
Tschüss.
Und in schlechten Augenblicken immer dran denken, was würde Jonas Deichmann jetzt machen.